12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Wir sind bei 125 oder
124.
24.
Wie der 24.12.
Ja.
Der bald ist.
Jo, naja dann. Hallo zusammen. Wir schreiben den 17. Dezember 2024. Wir kommen aus einer fernen Zukunft. Und es ist die Episode Nummer 124. Hallo Lutz.
Hallo.
Ja, ja
wir hatten versprochen, dass wir nochmal versuchen, vor Weihnachten was zu machen.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt hat es ja doch noch geklappt.
Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber heute wird der US-Präsident gewählt. die US-Wahlen funktionieren ja so, dass die Wahlmänner gewählt werden bei den normalen Wahlen, über die jeder gesprochen hat. Und die Wahlmänner sind jetzt gewählt und die werden dann in Washington zusammengerufen nach ein paar Wochen, damit die auch Zeit haben, ihre Pferde zu spannen und nach Washington zu fahren. Ich meine, es dauert ja alles eine Weile, ne? Deswegen wird ja auch irgendwie dienstags gewählt, damit die Leute sonntags noch in der Kirche beten können. jedenfalls diese Wahlmänner treten jetzt heute irgendwann zusammen und geben ihre Stimmen ab und dann wird man wissen, wie viele Stimmen für die einzelnen Präsidenten gewählt wurden. Dann wissen wir natürlich, dass die meisten Wahlmänner für den Herrn Trump zumindest gewählt wurden, also ihre Stimme abgeben sollen, ob sie das nun tun werden oder nicht. Theoretisch sind sie ihrem eigenen Gewissen verpflichtet, praktisch, naja, man wird sehen. Es ist im Prinzip immer eine Formalität gewesen. Ob sich das diesmal ändert oder nicht, ich weiß es nicht. Ich erwarte nichts allzu Besonderes, aber es hat in der Geschichte schon immer mal Überraschungen gegeben.
In letzter Zeit gibt es ja viele Überraschungen in unterschiedlichster Art und Weise, also gerade auf dem politischen Feld.
Ja.
Ja, also.
Ich verweise auch sehr gerne diesmal auf den englischen Podcast von Mike Duncan, Revolutions. Der hat ja lange, er hatte erstmal History of Rome gemacht, dann hat er Revolutions gemacht und mit der englischen Revolution angefangen, dann die amerikanische, dann die französische, dann insgesamt noch irgendwie drei andere französische Revolutionen, die mochten das. Auch die in Haiti und in Mexiko und in Kolumbien. Ganz zum Schluss war noch Russland dran. Und dann hat er 2 Jahre Pause gemacht und hat sich wieder gemeldet mit der 11. Und das ist die Revolution auf dem Mars. Das ist total geil. Er hat das gleiche Format einfach beibehalten, was er für die echten historischen gehabt hat und in dem gleichen Ton und auch mit den gleichen Literaturhinweisen. Der und der Typ hat das ja in seinem Werk so und so. Es ist herrlich. Also staubtrockener Humor. So trocken wie der Staub auf dem Mars. Ich kann es sehr empfehlen.
Gibst du mir einen Link rüber, packe ich es in die Shownotes rein.
Ja, und er beschwert sich die ganze Zeit. Ich versuche ja eine Science-Fiction-Serie zu machen. Die Realität holt mich die ganze Zeit ein. Also er meinte so, okay, die normalen, also so die Plotpoints von der Story hat er schon seit Ewigkeiten geplant gehabt, als er schon die Französische Revolution gemacht hat. Da kam so ihm der Gedanke. Und es ist ein bisschen modelliert nach der Mexikanischen Revolution, die vor ein bisschen mehr als 100 Jahren kam. Das war auch so eine technokratische. Also Mexikanische Revolution hatte ich davor noch nie was gehört. Lohnt sich auf jeden Fall nachzulesen.
Gut, dann Lass uns mal in unser eigentliches Thema einsteigen und in die eigentlichen Themen einsteigen.
Ja.
Ja.
Es fängt ja damit an, ne? Also wir haben eine neue Regierung in den USA, auf die eine oder andere Weise, egal was passiert. Und die Die NASA-Administration soll zumindest nach den Wünschen von Donald Trump umgestellt werden. Und der NASA-Administrator ist zur Überraschung von allen natürlich nicht Elon Musk, sondern Jared Isaacman, der aber mit Elon Musk einiges zu tun hat, weil das ist der Typ, der die Polaris Dawn-Mission finanziert hat und geflogen hat mit ja, also jetzt zum zweiten Mal mitgeflogen ist, wo auch der erste Weltraumspaziergang dabei war. Ja, ich weiß nicht, ob es der erste Astronaut ist, der ein... Also praktisch ist er halt ein Astronaut, der NASA-Administrator war. Ich weiß nicht, ob es der erste ist. Ich denke, es müsste schon mal einen Astronauten jetzt als Administrator gegeben haben. Aber ja, das wird kommen. Die Gerüchteküche und ist auch nachvollziehbar, sagt, dass Artemis mehr oder weniger gestrichen wird. Also die Mondmissionen, so wie die geplant sind, ja, dass die halt, ja, also SLS das Ganze wahrscheinlich nicht überleben wird. Orion-Raumschiff hat leicht bessere Chancen, aber auch nicht viel besser. Und ja, also das Problem ist halt, dass der Zustand der NASA so schlecht war, dass man da noch nicht mal viel Schlechtes zu sagen soll. Hm. Also nicht viel Schlechtes zu sagen kann. Also die
gewisserweise betrifft es ja dann auch die Deutschen mit, ne? Weil die ja für das Orion ja die ja. diese Steuerstufe da beisteuern, also ja, in Bremen bauen und was ja dann auch wegfallen würde in dem Fall.
Ja, wie gesagt, da muss man schauen. Es kann natürlich passieren, dass Orion dann erhalten bleibt und beispielsweise mit einer Vulkanrakete startet oder Atlas-Rakete oder irgend sowas. Und ja, dann mit einer anderen Rakete irgendwie weiterfliegt oder was weiß ich. Oder halt, ja, wie gesagt, Vulkanrakete und dann nachgetankt im Orbit und dann damit weiterfliegt oder wie auch immer. Aber mit SLS sicherlich nicht, weil es halt die teuerste Option von allen ist und also jede Mission kostet ja irgendwie je nach Berechnung 3-4 Milliarden Dollar, also in der Durchführung, was völliger Schwachsinn geworden ist. Und ja, das steht uns irgendwie ins Haus. Man hat überhaupt keine richtige Ahnung, wie es weitergeht, was noch finanziert wird und was nicht. Tja. Ja, also es ist, Raumfahrt ist in diesen Tagen gerade etwas schwierig.
Wenn sie ab und zu mal so ein bisschen schlürft, so, das sind wir mit unserem Tee. Wir haben uns hier noch einen Tee gemacht. Wir haben das wundervolle Berliner Weihnachtswetter, was heißt Nieselregen und irgendwie ist es schon wieder dunkel, obwohl es jetzt gerade mal irgendwie...
Es ist mittags, ja.
Es ist Mittag.
Es ist kurz Nachmittag.
Es sieht echt aus wie 17 Uhr oder sowas. Naja. Ja.
Dabei ist uns die Sonne ist uns fast schon am nächsten. Also in zwei Wochen ist die Sonne so nah an der Sonne, die Erde so nah an der Sonne, besser gesagt, wie sonst überhaupt. Ja, wir haben ja eine elliptische Umlaufbahn und der nächste Punkt ist zurzeit immer so zu Winteranfang. Also direkt kurz nach Neujahr ist das immer. Was auch dafür sorgt, dass auf der Erde das Klima ist, das wir haben. Also im Norden ist es ein bisschen milder im Winter, dafür ist es im Süden etwas harscher. Sorgt aber auch dafür, dass wir im Sommer, dass die Sommer insgesamt etwas trockener sind, weil halt die Meere nicht ganz so stark aufgeheizt werden. Also früher hatte man deutlich mehr Monsun und so auf der Erde. Also der Monsun heutzutage ist ziemlich schwach, deswegen ist die Sahara ja auch so staubtrocken. Das war früher alles mal mehr.
Monsun durfte ich auch schon mal erleben, so, das war in Thailand damals. Das ist schon krass, wenn so Punkt 16 Uhr irgendwie die Schleusen aufgemacht werden, dann schüttet es irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann wird die Schleuse wieder zugemacht und das war's. Und das jeden Tag. Also auf jeden Fall war kurz echt die Uhr danach stellen. Gut, aber was du gerade sagtest, um da wieder zur Raumfahrt zurückzukommen, also das ist gerade so ein bisschen... Ja, irgendwie so ein bisschen mit der Raumfahrt und darüber was zu erzählen, irgendwie so ein bisschen eigenartig ist. Also mir geht das so, dass also seit dieser US-Wahl und diesem Rumgehampel von Elon Musk und sowas da und diese, also überhaupt dieses ganze Behave und alles, also dass da irgendwie so ein bisschen die Motivation, zumindest über den Bereich der Raumfahrt dann zu sprechen, dann irgendwie wirklich so einen Sack runtergeht, weil du denkst so, oh, jetzt redest du wieder über diese Kasper.
Ja.
Und das ist halt wirklich schwierig. Aber es gibt natürlich noch viele, viele andere, die Raumfahrt betreiben. Und ob die dann besser sind im Sinne von, ob das uns jetzt als Europäer irgendwie groß tangiert, außer negativ, das ist dann auch noch die Frage.
Ja, es ist, der Hinweis auf den Revolutions-Podcast, das kommt nicht ganz von ungefähr und bezieht sich nicht nur auf die USA. Also die Verhältnisse sind doch langsam, aber sicher sehr eingefahren. Ich will damit nicht zur Revolution aufrufen, aber es gibt Parallelen. Es gibt Parallelen zu den Zeiten so vor der Französischen Revolution in der Zeit. Da war auch einiges sehr eingefahren, dass dann von den Regierungen so nicht mehr eingefangen werden konnte.
Ich hatte heute Morgen, ich mache immer meinen Morgenspaziergang, also ich nenne das ja Phantomgassi gehen, weil ich ja viele, viele Jahre immer Hund hatte und jetzt seit ein paar Jahren nicht oder nur noch ab und zu. Und dann nutze ich immer die Zeit da, dieses Stündchen oder Dreiviertelstündchen dann irgendwie Podcasts. Und heute Morgen hatte ich was vom SWR gehört. Die hatten sich nochmal mit Hitlers Aufstieg zwischen 1925 und 1933 befasst. Und das aber eher so aus der Parteienebene nochmal angeschaut. Also so ganz, ganz trocken. Ne? Mhm. Also jetzt so völlig ohne irgendwie da eine große Welle zu machen, so ganz analytisch. Und da gibt es leider auch eine ganze Menge Parallelen, also zu der heutigen Parteienlandschaft. Nicht so zersplittert wie damals natürlich in der Weimarer Republik, aber was so die Prozentzahlen der Rechtsradikalen und der Faschisten halt betrifft, so das bewegt sich so in einem ähnlichen Sektor. Aber unabhängig davon, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Also wir wollen über Nazis auf dem Mond reden, keine Ahnung. Aber das ist mir bloß eingefallen, also in Bezug auf Parallelen und also wachsam bleiben oder wachsam sein und einfach gucken, beobachten, was jetzt hier passiert. Und gerade auch im Februar dann bei den Wahlen natürlich, ne, was die Leute uns da erzählen. Die SPD erzählt zumindest schon mal nichts Neues.
Ja, es gibt auch einen amerikanischen Philosophen, den ich gerne mal höre, nennt sich Wes Cecil oder Cecil Wes. Ich habe zwei verschiedene, die sehr ähnliche Namen haben, denen ich folge. Der hatte auch was über USA, also letzten Endes gesagt, ja, die Regierung kriegt nicht mehr hin, Kernbestandteile der Probleme, die sie eigentlich lösen sollte, zu lösen. Und das ist was halt so die Aufgabe der Regierung ist, dass wenn es ernsthafte Probleme in der Gesellschaft gibt, dann ist die Regierung da, um sowas zu lösen. Dafür gibt es die. Und wenn sie das nicht mehr hinkriegt, dann hat man irgendwann ein Problem. Und das ist, wir bewegen uns dahin zu.
Genau, auch da eine Literaturempfehlung. Also da habe ich ja hier von Harari Nexus. Bin ich gerade noch so nur im letzten Drittel, wenn ich hier mal den Lesezeichner gerade sehe. Und da wird das auch verhandelt. Also was haben eigentlich Regierungen, da geht es natürlich um Informationen und also das Buch handelt mehr um Informationstransfer und sonstiges, aber da geht es eben auch darum, was haben Regierungen eigentlich für Aufgaben? Ne? Also in welchen Prozessen sollen sie wirken und wo sollen sie nicht wirken? Also das kann ich auch nochmal empfehlen. Also das sind immer so unterschiedliche Beispiele, sehr plastisch drin, die sich eben auch mit unserer Gegenwart befassen und auch so ein bisschen rausreichen in die Zukunft, wo man sich mal überlegen kann, was kommen wird oder kommen könnte.
Ja. Und wenn wir schon bei Politik sind, machen wir das jetzt wie mit dem Pflaster, einfach einmal richtig abreißen. Dann ist der Schmerz vorbei. Iris 2, also Iris ins Quadrat, was war das wieder? Interkonnektivität, Resilienz, noch irgendein I. Security by Satellite, das sind die letzten zwei S. Eine Satellitenkonstellation mit 290 Satelliten, ungefähr 264 im niedrigen Erdorbit, ein paar noch in noch niedrigeren Erdorbit und ein paar in einem mittleren und ein paar geostationäre sind auch noch dabei, wobei die geostationären sind einfach übrig gebliebene, die zurzeit kaum noch verwendet werden. Ist jetzt beschlossen worden und hat mal eben 10,6 Milliarden Euro Budget, 6 Milliarden davon von der EU. Und das ist nicht viel, von der Sache. Also nicht für die Gegenleistung, die man bekommt.
Und was macht das System dann?
Wird halt Konnektivität bieten. Angeblich super sicher. Es soll wohl auch, also so wie es aussieht, soll das Ganze auch Quantenschlüssel verteilen, was letztendlich einfach bloß ein Laser ist, der in wo ein Kristall ist, der halt Photonen in ein wo ein Photon irgendwie ein Atom anregen kann, so dass es zwei Photonen gleichzeitig, die halt dadurch verschränkt sind, emittiert. Und die beiden Photonen werden dann irgendwie über zwei Spiegel, zwei Teleskope halt an zwei verschiedene Stellen am Boden gesendet und die können dann aufgefangen werden. Das Ganze ist mehr oder weniger zuverlässig, also eher weniger. Man hat dann halt wirklich zwei Teleskope einfach, die dann den Satelliten anschauen und man muss dann gucken, ob man die Photonen auffängt, muss dann überprüfen, ob es wirklich auf beiden Seiten angekommen ist. Und dann kann man halt aufgrund der Messergebnisse verschlüsselt kommunizieren. Mhm.
Aber so was Ähnliches checken doch gerade die Chinesen auch ab, habe ich heute gelesen.
Ja, machen die schon länger.
So ein Test jetzt auch gerade, also parallel zu der.
Ich weiß nicht, ob alle Satelliten damit ausgestattet werden sollen. Man hört sehr wenig über technische Details, also eigentlich überhaupt nichts.
Ja, ist ja klar. Ja, aber es gibt ja diese Konstellation, ich glaube, das ist auch auf deiner Liste mit gewesen, ne, die mit der Langmarsch 5 hochgeschossen worden sind, also ihre eigene Satelliten- und Satelliten-Internet-Konstellation. Und parallel dazu, es war noch eine kleinere Langmarsch gestartet, die dann, also einfach bloß so ein Laser-Interkommunikationsversuch.
Ja. Da geht's wirklich um direkte Nachrichtenkommunikation mit Laserstrahl.
Zwischen den
also das, was auch Starlink macht. Hm. Aber da geht's einfach bloß um die Technik zu testen, damit man das hat und das machen kann. Quantenschlüsse verteilen, das haben sie auch schon gemacht. Wie sinnvoll das ist, kann man sich streiten. Die längeren Schlüsse sind eigentlich gut genug. Das große Problem ist halt, du kannst dann zwischen den beiden Punkten auf der Erde, wo du die Quantenschlüsse praktisch aufgefangen hast, zwischen denen sicher kommunizieren, aber du musst halt die Nachricht dann dahin bringen, und dann auch wieder von dem anderen Punkt wegbringen. Also die letzte Meile ist dann halt genauso sicher oder unsicher wie immer. Also, und natürlich, es kann dann dazwischen irgendwie jemand sein, der es noch abhört und so weiter und so fort. Also es ist jetzt kein Wundermittel.
Also der Quantenschlüssel stellt bloß sicher, dass du mit dem Satelliten und nicht mit irgendwas anderem redest.
Mit der Gegenstelle,
Der Gegenstelle. Also es sagt einfach bloß, ich bin's wirklich.
Ja. Letzten Endes erstens das und zweitens halt der Inhalt der Nachricht ist halt nicht lesbar. Also du schickst deine Nachricht schickst du immer noch ganz normal, aber du verschlüsselst die mit einem Schlüssel aufgrund dessen, was du an Messergebnissen von dem Satelliten bekommen hast.
Das ist dann der Schlüssel.
Das ist der Schlüssel. Und der andere hat halt den Schlüssel auch, indem er halt das Ganze auch gemessen hat.
Alles klar.
Also aber du musst noch eine konventionelle Nachricht hinterher schicken, sozusagen.
So nach dem Motto, ich habe dir was geschickt.
Ja.
Das sind die Leute, die dich anrufen und dir sagen, dass sie dir eine Nachricht geschickt haben.
Ja.
Du, ich habe dir eine SMS geschickt, hast du nicht gelesen oder was?
Manchmal ist es auch nötig.
Naja. Okay, ja.
Ging mir vor einiger Zeit so. Nächstes Jahr kommt irgendwann ein Artikel, der zumindest von mir geschrieben ist, über Master of Orion, altes Computerspiel von 1993. Mhm. Das kommt dann bei Golem Retro. Wird aber länger brauchen, weil da kommt noch ein Video dazu und da ist irgendwie die aktuelle Staffel ist noch nicht ganz fertig und das kommt dann erst in die nächste Staffel und das ist dann irgendwann nächstes Jahr.
Gut, aber mal zurück.
Also das große Problem ist, es kostet halt wahnsinnig viel. Die Satelliten, der größte Teil der Satelliten wird eine Höhe von 1200 Kilometern haben. Starlink sind so 550 Kilometer, also doppelt so weit weg. Das heißt natürlich, du kannst die vierfache Fläche, also doppelter Durchmesser ungefähr, also ein bisschen mehr als doppelten Durchmesser, mit Signalen versorgen. Also du brauchst ein Viertel der Anzahl von Satelliten und wenn sie sich schlau anstellen und die Umlaufbahnen so einrichten, dass die hauptsächlich über Europa gehen oder halt über Afrika, also die haben noch nicht richtig gezeigt, welche Orbits das sein sollen, aber ich gehe sehr davon aus, dass das irgendwie konzentriert so ist, dass hauptsächlich über Europa immer geht. kannst das natürlich auch noch ein bisschen konzentrieren, dass du sagst, naja, deckst ungefähr ein Sechstel oder so der Erde ab oder ein Drittel davon, also ein Sechstel auf der einen Hälfte und ein Sechstel auf der anderen Hälfte, also insgesamt ein Drittel der Erdoberfläche. Ja, also kannst du noch mal einen Faktor 3 dazu machen, sagst du, naja, also die 260 Satelliten multipliziert mit 12 bist du ungefähr so ein Äquivalent von 3000 Satelliten weltweit von der Abdeckung her. Ist also von der Abdeckung her.
Die müssen
her,
natürlich dann noch eine höhere Sendeleistung haben.
Ja, das ist das Nächste. Die von der reinen Abdeckung her, ist ein Satellit über mir oder nicht, ist es mit Starlink einigermaßen vergleichbar. Bisschen schlechter als aktuell, aber einigermaßen vergleichbar. Auch wenn es nur ein paar hundert Satelliten sind. Also das passt schon. Dazu kommen noch ein paar andere Satelliten, die in mittleren Orbit kommen. Die sind ja richtig weit oben. Also ich glaube 8000 Kilometer oder so. Oder ein bisschen mehr, ich weiß es gerade nicht. Aber die sind dann halt so weit oben, dass man die fast immer sehen kann. Brauchst du auch wirklich bloß eine Handvoll Satelliten, um die ganze Erde abzudecken. Und nicht eine riesengroße Konstellation. Und hast halt trotzdem noch Satelliten, die nicht so weit weg sind, dass der Ping ewig dauert. Also die Signallaufzeiten sind dann nicht eine halbe Sekunde. Also im Ping zum geostationären Orbit, man muss halt hin, zurück und dann wieder hin und nochmal zurück. Und das sind jeweils 36.000 Kilometer. Dann kommt man insgesamt auf 144.000 Kilometer, plus minus ein kleines bisschen, sagen wir 150.000, dann ist es eine halbe Sekunde. Einfach Lichtgeschwindigkeit. Und wenn du näher dran bist, geht es halt entsprechend schneller. Und die mittleren Orbits, naja, da kann man schon unter 100 Millisekunden kommen. Oder auf 100 Millisekunden. Jedenfalls in der Größenordnung. Ja, so unter 100 Millisekunden kommt man gerade noch. Was zumindest für ein normales Gespräch ausreicht, während eine halbe Sekunde Verzögerung ist halt tödlich. Ja, also das Konzept ist so nicht völlig verkehrt, nur der Preis ist halt, also ist völliger Wahnsinn. Also 10 Milliarden dafür, ist unglaublich. Und das, was da angeblich privat dazu gesteuert ist, kommt natürlich auch alles von Firmen wie Eutelsat, OHB und ich weiß nicht, wer noch alles dabei ist, die ja ständig staatliche Aufträge bekommen, wo auch jede Menge Geld dabei ist, wo nicht unbedingt die Gegenleistung so eins zu eins ist. Also das private Geld ist letzten Endes so staatliches Geld aus erster Hand, ne? Gebrauchtes Geld. Aber das ist halt nie wirklich in der Wirtschaft drin gewesen, das Geld. Und damit ist es halt am Ende auch egal, ne? Es ist trotzdem staatliches Geld, ohne dass man da irgendeinen größeren Vorteil hätte. Und ja, das ist großer Mist. Bis vor einem Jahr hieß es noch, sie wollten die Konstellation, ich glaube, ein kleines bisschen kleiner machen. Und da hieß es noch 6 Milliarden insgesamt, nicht 10 Milliarden.
Ist es dann, sagen wir mal, für die Allgemeinheit sinnvoll nutzbar? Also weil Starlink ist ja nur irgendwie auch angekommen. Ich kenne Leute, die haben das. Ja. Im Garten in Brandenburg, weil sie sonst keine
Internet haben. Theoretisch ja. Aber es ist natürlich klar, die Satelliten sind nicht viel größer als die Starlink-Satelliten. Wie groß genau, sagen sie nicht, aber es sollen irgendwie ein bisschen mehr als 10 Starts sein. Also du bist wieder so bei ungefähr 20, bisschen mehr als 20 Satelliten pro Rakete. Und da die Ariane 6 Rakete nicht viel leistungsfähiger ist als die Falcon 9, also ein bisschen schon, aber nicht viel. Falcon 9 sind so 17 Tonnen und die ist halt, ja, je nachdem, wo sie es aussetzen. Also wenn sie es direkt oben aussetzen in dem 1200 Kilometer Orbit, da schafft die auch keine 17 Tonnen mehr, glaube ich. Also ist in der gleichen Größenordnung wie jetzt die aktuellen Starlink-Satelliten. Wird von der Bandbreite her dann nicht wahnsinnig viel besser sein können, einfach weil man hat halt Probleme mit einfach Stromversorgung. Also du hast eine bestimmte Masse, du kannst eine bestimmte Leistung einfach an Strom haben, die du dann umsetzt in Radioleistung. Dann hängst du ein bisschen von der Wellenlänge ab, wie viel Bandbreite unten ankommt und von der Größe der Antenne. Das ist halt auch wieder an der Masse gebunden. Und du bist halt mehr als doppelt so weit weg. Das heißt, die Signalstärke fällt auf ein Viertel und damit sinkt auch die Bandbreite automatisch auf ein Viertel.
Ja gut, also es ist so für eine allgemeine Nutzung wahrscheinlich eher...
Wird halt nicht ganz so prickelnd sein, also ein bisschen weniger halt. Und du musst halt die Bandbreite auch mit mehr Nutzern am Boden teilen. Weil du deckst ja die vierfache Fläche ab.
Okay, gut.
Ist halt hauptsächlich für Institutionen und Ähnliches. Ich meine, wenn du ein Schiff hast irgendwo, dann passt das. Also ist halt, hängt halt immer komplett davon ab, was es braucht, oder wie jetzt in Mayotte, wo der Zyklon drüber gefegt ist. Mhm. Für sowas passt das. Die wollen Afrika abdecken, da steckt natürlich immer wieder Frankreich mit dahinter. Ob berechtigt oder nicht, sagen wir besser Frankreich als Russland. Mhm. Ja, also das ist es. Aber man sieht halt, sobald man irgendwie ein bisschen über die Grenze schaut, in Kanada beispielsweise hat jetzt Telesat die Satelliten sind auch noch klar, ist dann auch noch gar nicht designt. Das soll jetzt ein Jahr dauern, bis das Design fertig ist von Iris 2 oder Iris Quadrat. Mhm. Und dann bis 2027 soll es gestartet werden. Eventuell bis 2030 fertiggestellt oder irgend sowas, aber ich weiß nicht, also ich habe noch keinen richtigen Zeitverlauf, wie das genau sein soll. Verzögert sich ja sowieso alles. Hm. Also das ist so. Telesat von der kanadischen Firma, Telesat ist eine kanadische Firma, die wollte auch schon länger in eine Konstellation aufbauen, namens Lightspeed. Und die besteht aus 200 Satelliten, 750 Kilogramm, kleines bisschen leichter, und 3,5 Milliarden Dollar, nicht Euro. Also ist schon eine andere Nummer, und man kann das nicht ganz damit erklären, dass die mit SpaceX starten und nicht mit einer Ariane 6. Also klar, Ariane 6 wird, knapp 100 Millionen pro Start dazufügen oder so. Ist die Frage, wie viel wird abgerechnet pro Start. Ein bisschen mehr als 100 Millionen werden es sein, auf jeden Fall. 120 oder so. 130, 140. Also 140 wären wahrscheinlich realistisch. Wie viel es real ist, keine Ahnung. Also wie viel es tatsächlich dann abgerechnet wird, keine Ahnung. Und Falcon 9 ist halt so 50, 60 Millionen. Also da ist ein Unterschied von, über die 11 Starts oder so, von etwas weniger als 1 Milliarde, bei 800 Millionen oder so. Also damit lässt sich der Unterschied nicht erklären. Ist ein bisschen kleiner, ja. Aber wie gesagt, es ist halt ein Faktor 3 kann man damit nicht erklären. Also mehr als ein Faktor 3 Preisunterschied. Kann man alleine mit der Zahl der Satelliten und dem Gewicht der Satelliten so nicht erklären.
Aber das wird ja dann interessant, ne? Du hast ja dann im Prinzip so eine Art Wettbewerb in gewisser Weise natürlich dann für umlaufbahnbasiertes Internet dann mehr oder weniger.
Ja, nicht nur die. Kuiper kommt ja auch noch dazu von Amazon. Wie gesagt, die Guowang von den Chinesen, die eine Riesenkonstellation sein wird, also auch so über 14.000 oder so, glaube ich, Satelliten.
Also ist der direkte Starlink-Konkurrent vermutlich.
Ja, so. Definitiv. Und man sieht halt, dass das jetzt so die Zukunft sein wird. In Australien hat das Militär eine Konstellation vor 18 Monaten beschlossen und hat dann gesagt, wir machen das nicht.
Was sinnlos ist.
Ja. Also immerhin, sowas funktioniert, dass ab und zu auch mal von Regierungen sinnvolle Entscheidungen getroffen werden, weil das sollte 5 Milliarden kosten für 3 bis 5 Satelliten im geostationären Orbit. Und da hat man dann gesagt, das ist irgendwie nicht mehr aktuell und hat das gestrichen.
Das ist natürlich dann die Frage, worüber willst du als Militär kommunizieren? Ne? Also über die Chinesen sicherlich nicht. Konstellation
im niedrigen Orbit.
Die
Idee ist jetzt, dass man nochmal neu plant und eine zweite Konstellation halt baut mit mehreren Orbits. Also sicherlich vielleicht auch so ähnlich wie in Europa. Vielleicht wer weiß, vielleicht macht Europa mit denen gemeinsame Sache und die kriegen dann dadurch mit ihrem Konsortium noch ein paar mehr Aufträge, womit es dann billiger werden würde. Wer weiß, wer weiß. Glaube ich nicht, dass sie sich von Europa abhängig machen wollen würden. Es ist ein sehr komisches Konsortium. Eutelsat macht sich ja mehr oder weniger Konkurrenz oder wird es nicht tun wollen, weil denen gehört jetzt die OneWeb-Konstellation mit 650 Satelliten, die sie demnächst auch wieder ausbauen wollen. Also da sollen noch 200 dazukommen irgendwie. Mhm. Ja, also modernere halt. Und das ist das nächste Problem mit IRIS 2, weil die ist für 15 Jahre oder so ausgeplant. Also die geht bis 2040 ungefähr. Und bis dahin sind die Satelliten, die sie dann starten wollen, mit Sicherheit mehr als veraltet. Und in einem Orbit 1200 Kilometer hoch, die kommen von alleine nicht runter. Aber gut, vielleicht, wenn sie entsprechende Triebwerke haben, aber da darf halt nichts ausfallen. Das ist anders als bei Starlink. Wenn Starlink-Satellit kaputt geht, dann fällt er von alleine runter. Und zwar relativ zeitnah. Das ist bei OneWeb dann nicht mehr so. Bei OneWeb auch. Weil die halt auch so weit oben sind. Aber bei IRIS 2 ist dann halt auch nicht so. Aber da muss man dann irgendwie noch einen zweiten Satelliten hochschicken, um den Schrott halt runterzuholen.
Ja, das ist ja ne? Das hört sich eben auch wirklich an, als wird es da langsam crowded, da oben. So, wer da alles rumhängt. Klar, ich meine, auf verschiedenen Höhen. Aber trotzdem ist ja dann relativ viel Betrieb. Ja.
Also bis 500 Kilometer, 500, 600 Kilometer, so die Größenordnung. Da habe ich keine zu großen Bedenken, weil es kommt halt alles runter. Mhm. Klar, irgendwie so bei Richtung 600 Kilometer, da dauert es dann 25 Jahre. Aber es sind halt 25 Jahre und irgendwann kommt es dann runter. Noch tiefere, langsam aber sicher wird geplant, dass es noch tiefere gibt. Da musst du dann wirklich schon aktiv gegensteuern gegen die Luftreibung. Also da brauchst du dann wirklich Ionentriebwerke drin. Ich habe jetzt gesehen, dass eine Firma am Boden zum ersten Mal ein luftatmendes Ionentriebwerk demonstriert hat, das angeblich ausreichend effizient ist, um den Luftwiderstand zu überwinden.
Mhm. Und gleichzeitig aber die Luft da oben zu nutzen, das bisschen was...
Ja, das bisschen Luft, also ist halt wie ein Düsentriebwerk, nur halt, dass man halt das Ganze elektrostatisch beschleunigt dann. Also die Luft, die vorne reinkommt, ionisiert und hinten wieder raushaut.
Und das ist alles mit dem Solarstrom natürlich versorgt.
Ja, ob das jetzt einfach vom Strom her, ob das effizient ist, ja, wie viel dann übrig bleibt. Also, ob das technisch dann auch so zuverlässig ist, das alles ganz andere Dinge. Das ist eine kleine Firma, die hat jetzt irgendwie 2,5 Millionen gekriegt. Also da ist noch lange nichts, ist noch lange nichts gesagt. Aber
die Idee ist ja nett.
Die Idee ist ganz nett, ja. Man ist dann natürlich auch in einem Regime, wo dann ziemlich viel Sauerstoff ist, auch atomarer Sauerstoff. Und atomarer Sauerstoff, der ist dann richtig korrosiv. Also,
das ist dann die Frage der Haltbarkeit der Technik dann. Ne?
Ja, genau. Da muss man gucken, wie das läuft, ob das geht oder nicht, ob es dann praktisch gut durchführbar ist oder mit welchem Aufwand das geht oder wie lange das dauert, bis das zuverlässig ist. Aber ja, es ist an sich eine gute Idee. Und ansonsten mit normalen Ionentriebwerken geht es ja auch. Ich warte immer noch auf die Disksats, ob da irgendwann mal der Standard wurde ja eingeführt, ob da mal irgendwann tatsächlich Satelliten mit diesem Standard starten, weil das sind ja so kleine, dünne Scheiben, die dafür gedacht sind, eigentlich in der hohen Erdatmosphäre in niedrigen Orbit zu fliegen. Ja, muss man schauen. Aber das ist halt, ja, das sind so die Satelliten, die man dann ohne Probleme mit Weltraumtrümmern betreiben kann. Es gibt langsam aber sicher die Frage, ob wenn diese Satelliten verglühen, ob da der Aluminiumstaub und die anderen Aerosole, die freigesetzt werden, ob die nicht Probleme mit der Atmosphäre, mit Ozonschichten und so Ähnlichem verursachen können. Da muss man dann gucken. Weiß ich nicht. Also ich bin halt immer vorsichtig in letzter Zeit, weil vieles, was Umweltberichterstattung ist, halt auch sehr politisch gefärbt ist. Und ja, wie das halt so ist. Also, das ist halt
ich meine, dass da irgendwas passiert, ich meine, wenn du Materialeintrag hast du Materialeintrag. Also wird irgendwas passieren, die Frage ist, was?
Ja, es kam halt irgendwie, es wurde halt so sehr verbreitet von Leuten, die einfach was gegen SpaceX hatten. Und deswegen war ich da erstmal sehr skeptisch. Aber nicht so skeptisch, dass ich nicht drüber reden würde, dass das ein mögliches Problem ist. Ne?
Das wird sich, denke ich mal, zeigen dann.
Ja. Ja. Ja, also das ist halt so, ja, das ist das, was sich da gerade tut.
Denkst du, dass das dann irgendwann, sag mal, so unser normales Internet, also jetzt bloß nur ganz kurz, löst das unser normales Internet, was wir so nutzen, dann irgendwann mal ab? Also jetzt mal so auf längere Frist
betrachtet? Ich denke nicht. Einfach weil die Bandbreite nicht da ist. Allein, also in einer Stadt wie hier, du hast so viele Leute auf einem Platz sitzen, wenn die alle mit den Satelliten kommunizieren müssen, die Bandbreite ist einfach nicht da. Es muss sich ja in diesem Abdruck, also die Antenne kann halt ein bestimmtes Gebiet versorgen mit Signal und hat halt einen Transponder oder wie viel auch immer Transponder mit der Antenne verbunden sind und mehr nicht, und da muss dann alles drüber laufen. Und wenn halt alles über einen Router läuft, hast du dann bei 100.000 Leuten irgendwann ein echtes Problem. Also wird das, in schwach besiedelten Gegenden klappt das super, aber nicht wenn es wirklich irgendwie ernsthaft dicht besiedelt ist. Also da ist dann auch einfach, da ist dann Glasfaser oder irgendwelche Funkstrecken am Boden und ähnliches.
Aber viel schneller. Also jetzt mal, ich hab das selber ja noch nicht benutzt. Ne? Also ich weiß bloß, dass Freunde von uns, die haben das, wie gesagt, in der Märkischen Schweiz da hängt die tote Ratte beim Zaun da.
Ja.
Ne? Und da haben die sich so ein Starlink-Ding da irgendwie aufs Dach gepappt so und benutzen das. Die gucken damit halt so Netflix und sowas, ne? Oder machen da ihre Arbeit, ihren Kram. Das funktioniert wohl ganz
unproblematisch. Ja, klar, ist alles eine Frage, wie viele Leute.
Wahrscheinlich so sind sie die einzigen in der Gegend, die das haben. So,
ne? Ja, ist halt immer eine Frage, wie viele Leute pro Quadratkilometer nutzen das. Und wenn es zu viele werden und zu viele gleichzeitig da drauf wollen, wird es dann halt irgendwann knapp.
So bist du dann so bei Text dann irgendwie?
Ja, es ist halt wie wenn du auf Alexanderplatz bist und da versuchst irgendwie im Internet irgendwas zu machen, da hast du halt alle Leute wollen in die gleiche Zelle rein. Naja. Das ist übrigens der Anwendungsfall für 5G. Weil 5G lohnt sich fast nirgendwo. Aber halt Fußballstadion, Innenstädte, überall, wo wirklich richtig viele Leute mit vielen Handys sind, die, wenn es sein muss, auch noch alle gleichzeitig ihre Handys benutzen wollen, da lohnt sich dann sowas wie 5G oder so. Aber ansonsten ist es so.
Davon abgesehen, dass du es sowieso nicht hast. Na gut, nächstes Thema.
Ja, in China gibt es natürlich leichte Fortschritte in der Raumfahrt. Also die sind nicht so schnell, wie sie gedacht haben. Es liegt natürlich auch daran, dass in China eine große Wirtschaftskrise ist. Die hatten eigentlich geplant, irgendwie 100 Raketenstarts im Jahr hinzukriegen, und sie werden dieses Jahr, glaube ich, so auf 70 oder sowas kommen. Also sieht man halt bei allen möglichen Indikatoren, auch so verkaufte Autos und so, deswegen jetzt die vielen Exporte aus China, ist halt sehr viel eingebrochen, einfach durch die Immobilienkrise. Scheinen da auch wieder rauszukommen, aber es ist halt gerade, es ist halt alles gerade nicht so ganz leicht. Auch Shuntian, das Weltraumteleskop, also im gleichen Orbit wie Tiangong, die chinesische Raumstation, fliegen soll, ist irgendwie um 2 Jahre verschoben worden. Sollte eigentlich dieses Jahr starten, ist irgendwann auf 26 verschoben worden. Keine Ahnung. Finde ich schade, weil es ist ein schönes Projekt. Es starten dort immer mehr Raketen, neue Raketen, auch so mit Methanantrieb und so. Landsat hießen die. Landspace hießen die. Die chinesische Firma, die Raketen, die so ähnlich aussehen wie eine Falcon 9, halt mit 4 Triebwerken unten drin anstatt von 9 Triebwerken, die haben ihre Tujiu 2E-Rakete jetzt gestartet, was eine leicht verbesserte Variante ist von der Tujiu 2. Die hatte ich damals schon 2018 in Bremen gesehen, auf der auf dem Internationalen Astronautischen Kongress, wo die, das war glaube ich, bevor sie überhaupt noch die erste Rakete gestartet hatten, was so eine zusammengebastelte Feststoffrakete war. Und die haben inzwischen jetzt ihren vierten Start. Der erste ist schiefgegangen, die nächsten zweiten waren erfolgreich und jetzt haben sie eine verbesserte Rakete. Die Hauptverbesserung ist, dass die Oberstufe jetzt nur noch ein Triebwerk hat. Davor hatten sie ein Triebwerk und vier kleine Vernier-Triebwerke, also einfach kleine Steuerdüsen, die halt beweglich sind. Und jetzt haben sie die große Düse einfach beweglich gemacht und haben damit mal eben so 400 Kilo Masse eingespart, was bei 4000 Kilogramm Nutzlast schon erheblich ist. Mhm. Ja, und das ist halt eine Rakete, die mit Methan betrieben wird. Jetzt zum ersten Mal sagen sie auch, dass sie unterkühlt haben. Also einfach die Temperatur unter den Siedepunkt also normalerweise wird sowas wie Methan oder Sauerstoff einfach so am Siedepunkt oder knapp drunter gehalten, also so, dass es gerade so flüssig ist. Und man kann es allerdings noch weiter abkühlen, wie es ja auch SpaceX macht, um die Dichte zu erhöhen, damit einfach mehr Treibstoff in die Tanks reinpassen. Und das machen die jetzt auch.
Das ist so ein typisches chinesisches Startup, oder?
Ja, so halb privat, halb staatlich, also staatlich stark unterstützt. Halt so typisch chinesisches Ding halt.
Ja, das ist sowieso so ein bisschen.
Ich weiß nicht, in welcher Provinz die sind, von welcher Provinzregierung die da viel Geld kriegen. Wobei diese Provinzen darf man nie vergessen, das ist sowas wie ein EU-Staat oder so, ne? Also die gehen von also ein paar Millionen, die kleinsten haben ein paar Millionen Einwohner, bis hoch zu 110 Millionen Einwohner. Also da hast du dann mal eben ein Land fast so groß wie Japan, was dann sich Provinz schimpft, ne?
Ja klar, die haben dann auch wahrscheinlich eine gewisse, also können bestimmte Entscheidungen sicherlich autark treffen, ne? Solange wie sie immer artig ins Zentrum melden.
Ja.
Aber wahrscheinlich wird da einfach so ein bisschen die Innovation angekurbelt, was man ja jetzt auf dem Fahrzeugmarkt sieht, ist ja extrem. Also für Elektroautos.
Ja. Ja, China ist immer so eine Sache. Im Prinzip ist das alles, was innovativ ist, ist in China im Süden. Südlich vom Gelben Fluss, also südlich vom Yangtze auch. In China gibt es praktisch drei Flüsse. Gelbe Fluss, der Yangtze und dazwischen der Huai. Und der Huai ist so die Grenze zwischen Nordchina und Südchina. Historisch war es immer so, dadurch, dass der Süden halt auch mehr Gebirge hat, ist halt mehr zergliedert, gibt mehr Handel, gibt auch mehr Konkurrenz, sie sind alle ein bisschen unabhängiger von, und da hat es auch immer mehr Innovation gegeben, aber meistens werden sie halt vom Norden regiert, weil im Norden ist alles flach, da ist es einfach notwendig, dass man großes Militär hat, um sich überhaupt verteidigen zu können, weil mit irgendwie mal eben so eine Bergkette dazwischen zu haben, ist meistens nicht. Und so ist es in China meistens, dass der Norden regiert und der Süden, der ist halt da und macht irgendwie alles, was das wichtig ist. Versorgt den Norden dann auch mit Nahrungsmitteln. Deswegen wird der große Kanal gebaut. Ganz so parasitär sind die nicht, aber ein bisschen schon.
Ich hatte jetzt mal bei diesem Block hier, diesem uralt Block hier, Kraftfotomischwerk, der immer so hauptsächlich Musik postet und aus der Elektroecke kommt und so, der hat aber manchmal auch so nette Webfundstücke und da war unter anderem, hatte der ein YouTube-Video verlinkt, wo es einfach bloß ein Rundgang war durch einen Stadtteil, also Stadtteil einer Metropole, ich weiß jetzt nicht mehr welche Stadt in China, irgendeine Millionenstadt.
Irgendeine kleine Millionenstadt, genau, von der man noch nie was gehört hat.
Und das
hat,
war das wohl das am dichtesten besiedelste Stadtviertel Chinas, also im Sinne von, also einfach ein Stadtviertel. Ne? Also das war so wie
Kowloon unten bei Hongkong.
Ja, ich glaube.
An der Grenze zwischen Hongkong und Shenzhen.
Es sah auf jeden Fall, also sah eher so ein bisschen subtropisch aus, im Sinne von, dass die Leute alle in Schlappen rumgerannt sind mit Shorts. So
ist das noch aktuell? Weil Kowloon wurde abgerissen.
Das weiß ich nicht. Also das Video ist von vor 2-3 Jahren oder sowas gewesen. Ja, okay. Da sind wir halt mit einer GoPro einfach durchgegangen. Halt, also auf jeden Fall ganz gut ganz gute Qualität und halt einfach so einen Spaziergang gemacht. Und es ist schon auf eine Art halt irgendwie trist, ne? Also diese unfassbaren Hochhäuser und dann diese Fußgängerzone dazwischen mit den ganzen Geschäften aneinandergereiht und also eigentlich siehst du kein Baum, nix. Ne? Dann halt die großen breiten Straßen, die dann irgendwie anschließen. Ja. Auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie faszinierend, ne? Dass die Leute da irgendwie, die leben da halt und dann machen die da so ihr Ding und aber es ist beides, erschreckend und faszinierend zugleich.
Ja.
Also diese, das ist ja wie, als würde sich ja Marzahn 10-mal übereinander stapeln und dann noch zusammen rutschen lassen noch so.
Ich kenne das, ja.
Das ist krass. Also finde ich wirklich heftig. Ja,
ja, ich meine, ich wohne ja in Lichtenberg in genau so einer Plattenbausiedlung. Also am Rand ist auch nicht ganz so krass dort. Gibt auch noch krassere.
Du bist ja schon sehr randständig da, du bist ja direkt an der S-Bahn und dann ist ja.
Ja, ich sage immer die Sahelzone von Berlin.
Ja, und du bist ja aber, du latscht ja bloß über die Schiene drüber und du bist ja im Friedrichshain. Also
das ich bin in der Sahelzone Berlins, zwischen so Innenstadt und äußerem Ring, wo dann halt so die großen Plattenbauviertel anfangen.
Aber das ist kein Vergleich zu dem, wie das dort aussah. Das sah einfach viel utopischer aus oder dystopischer, je nachdem, wie man es sehen will.
Ja, wenn du rausgehst nach Neu-Hohenschönhausen und so weiter, da kommt man dann schon mehr in die Richtung, ist aber immer noch nicht so krass wie in China.
Ja, da hast du halt mal ein paar 17-Geschosser oder so, was dann dazwischen steht. So, ne?
Ja, genau.
Ja gut, aber das bloß am Rande, das fand ich
als
irgendwie,
ich
Cottbus, konnte mich gar nicht losreißen davon.
Als ich in Cottbus studiert hatte und hatte ich einen Mitbewohner aus China zwischendurch auch mal gehabt und der meinte halt so, ich bin hierher gekommen, ich wusste gar nicht, wo die Menschen hier wohnen sollen. Es sind irgendwo Häuser. Immer nur so kleine Häuser. Konnte der nicht verstehen.
Wird sicherlich in China auch Provinzen geben, wo das ein bisschen gechillter zugeht. So.
Ja, natürlich.
Ja, die haben ja genug Platz.
Ja, hat sich natürlich auch viel geändert. Also es war halt bis 2012 und 13, 14, danach fing es dann langsam an, als Xi Jinping dann an die Macht kam, war auch alles viel liberaler noch gewesen. Aber es führt halt auch dazu, dass man extreme Umweltverschmutzung hatte, weil halt die Regulierung fehlte. Und dadurch fiel dann halt auch diese Regierung in Ungnade. Also man hatte halt Freiheiten, aber einige dieser Freiheiten wurden halt überstrapaziert.
Ja, da achten sie mittlerweile ja echt deutlich mehr drauf, ne? Da greifen die auch richtig an, was erneuerbare Energien betrifft und so. Das ist.
Wobei das aus der Zeit stammt. Also das war schon vor Xi Jinping, als damit angefangen wurde. Das ist halt auch einfach notwendig. In Indien wird das dann auch noch irgendwann kommen. Die sind ja erstmal noch bei ganz anderen Grundlagen.
Ja, jetzt kommt sie gerade erstmal billiges Öl bei den Russen. In rauen Mengen. Gut.
Ja. Ja, raus aus China. Wo machen wir weiter? Ich mach mal ganz kurz noch in Russland weiter. Auf der ISS.
Stinkt.
Hat's gestunken, ja. Es war ein unerwarteter Geruch und soweit ich das mitbekommen habe, ließ es sich irgendwann zurückführen auf wahrscheinlich ein Leck, Treibstoffleck von so einem Progress-Frachter, der ja auch Treibstoff transferiert zur ISS und da hat es wohl irgendwo mal ein Leck gegeben.
Was ist das für Treibstoff?
Das ist Hydrazin.
Das ist aber jetzt auch nicht gerade ungefährlich dann.
Ist überhaupt nicht ungefährlich, nee. Ja, war halt in kleinen Mengen so, dass man es noch riechen konnte,
umzufallen.
Ohne umzufallen. Es soll wohl in der Frühzeit des US-Raumfahrtsprogramms jemanden gegeben haben, der sehr empfindliche Nase hatte und dann immer vorgeschickt wurde, um zu gucken, ob es ein Leck gibt.
Das ist ja hochtoxisch, ne, das Zeug. Ja. Weißt du mal, wie das riecht?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Früher war es ja noch üblich, dass man in Chemiebüchern Angaben zum Geschmack von irgendwelchen Chemikalien hatte. Das hat man dann sein lassen, um die Leute nicht in Versuchung zu bringen.
Wie mit den Pilzbüchern und so. Hat einen sehr leckeren Geschmack, ist aber leider tödlich. Ich meine, Kosten kannst du jeden Pilz.
Ja.
Also einfach mal kurz kauen und dann kannst du ja wieder ausspucken. So. Also macht meine Frau mit jedem Pilz, den sie nicht kennt, den sie jetzt nicht einsortieren kann. Probiert es erstmal. Bis jetzt hat sie noch keine bunten Bilder gesehen.
was ja früher einer der Anreize war.
Das, war, das, das war ja das Feature.
Ja. Not a bug, it's a feature. Ja, und es gibt Lecks in der, im russischen Teil der ISS, also verliert halt Luft mehr als geplant. Und naja, also man merkt schon irgendwie so 2030 gehen da die Lichter aus und das wird langsam fällig.
Sind die eigentlich extrem, die Beanspruchungen bei der ISS auf die Konstruktion, sodass dann eben solche Risse, Verschiebungen, Lecks und sowas entstehen?
Kann sein, es kann auch einfach Qualitätskontrolle gewesen sein. Ich meine, man darf nicht vergessen, unter welchen Umständen die, die Module gebaut wurden. Hm. Da war Russland ja auch schon pleite gewesen. Also 98 hat ja Russland Staatsbankrott angemeldet. Das ganze Land war ja völlig kaputt gegangen in den 90er Jahren. Und unter den Umständen wurden dann die Module gebaut. Das ist
Aber mechanische Belastung gibt es ja wahrscheinlich trotzdem durch
Dockingmanöver.
Docking und Beschleunigung, die müssen ja manchmal die Bahnhöhe ändern.
Ja, ich weiß nicht, wie die Endbeschleunigung dann, also das Abbremsen, wenn es dann kollidiert, ist, aber das kann natürlich auch variieren.
Hat ja unterschiedliche Trägheitsmomente dann einfach da. Ne?
Ja, und das sind dann immer die Stärksten, die den meisten Schäden machen.
Ja, aber die haben dann den Deckel wieder zugemacht, ne? Und dann von dem Transporter und dann erstmal irgendwie die Filter angeschmissen.
Ja.
Und dann hat man jetzt erstmal nichts mehr gehört davon.
Genau, ja. Also ich hatte auch nicht nochmal was davon gehört. Aber ich wollte es mal erwähnt haben. Mhm. Und ähnliches Problem gab es wahrscheinlich beim Crew Dragon. Die Crew 8 ist zurückgekommen und wurde dann direkt ins Krankenhaus eingewiesen.
Mhm.
Ohne dass irgendjemand was
gesagt hat,
was genau da vorgefallen ist. Aber die Gerüchteküche sagt wahrscheinlich Hydrazinleck. Was nicht gut ist. Also, wenn die Leute dann wirklich im Krankenhaus, wahrscheinlich nur zur Beobachtung, aber halt trotzdem im Krankenhaus sein müssen, das ist nicht gut.
Funktioniert wie ein Nervengift, ne?
Ja, wahrscheinlich. Mhm. SpaceX lässt da ein bisschen nach. Man hat ja auch gemerkt, es gab jetzt mehrere Missionen, die gescheitert sind dieses Jahr. Was es davor so lange Zeit nicht mehr gab. Es gab dann auch Warnungen von der NASA oder von der Flugaufsichtsbehörde. Man solle doch bitte nicht die Konzentration verlieren und da bitte ausreichend Augenmerk drauf richten, dass die Zuverlässigkeit der bemannten Mission dann auch noch gegeben ist.
Hydrazin ist sowieso echt, aber es ist halt nochmal das, was du gut lagern kannst. Das ist nochmal,
ja,
wenn da keine Alternative.
Im Gegensatz zu Wasserstoffperoxid. Was man für einen Dragon natürlich auch hätte benutzen können, aber hat halt weniger Energie und die wollten den Antrieb natürlich auch als Fluchtrakete benutzen. Da brauchten sie halt irgendwas, das hinreichend effizient ist und mit Wasserstoffperoxid hätten sie da einfach sehr viel mehr gebraucht, um die Beschleunigung zu kriegen. Tja. Und so ist es, wie es ist.
So ist es, wie es ist.
Ja. Jo. Apropos SpaceX, die sind geflogen nochmal mit dem Starship im sechsten Flug. Und hat funktioniert. Ist auch, also die der Booster, der ist nicht in einem Stück zurückgekehrt. Also in einem Stück zurückgekehrt schon, aber nicht nochmal aufgefangen worden. Da hat es ein Problem gegeben, weil die beim Start wurde eine Kommunikationsantenne auf dem Turm einfach beschädigt, verbogen, wie auch immer. Und als es dann drum ging, flieg mal zurück, hieß es dann, Abbruch, landen bitte schön im Meer, weil sie nicht sicherstellen konnten, dass die Kommunikation auch wirklich funktioniert. Hm. Es hieß anschließend, na wahrscheinlich hätte es auch so geklappt, aber das Risiko wollten sie nicht eingehen.
Hätte Fahrradkette.
Ja, ich kann auch nicht beurteilen, wie hoch das Risiko tatsächlich war. Ich meine, klar, tatsächlich ist es ja so, dass die Falcon 9 landet ja auf ein paar Meter genau. Und viel genauer brauchst du es für Starship eigentlich auch nicht. Die Arme sind ja relativ weit auseinander und haben eine Beweglichkeit von mehreren Metern. das nähert sich auch langsam an. Also hätte natürlich trotzdem schief gehen können, wer weiß, wer weiß. Ja, Starship selbst ist weitergeflogen. Praktisch fast das gleiche Flugprofil wie beim letzten Mal. Unterschied ist, dass ich noch mal ein bisschen beschleunigt habe. Irgendwie 60 oder 80 km/h mehr. Einfach einmal ein Triebwerk im Orbit zünden, also im Orbit Anführungszeichen, also in Mikrogravitation zünden. Bisschen beschleunigt und dann gelandet. Diesmal haben sie einige Kacheln weggelassen, aus Testgründen. Mhm. War auch die diese Schutzschicht, die sie beim letzten Mal dazwischen hatten, hatten sie auch weggelassen. Also insgesamt haben sie ein bisschen Gewicht eingespart. Das hat man auch bei der Landung gesehen. Also Starship ist gelandet. Hatte noch diverse Schäden, aber die hatten schon vorher gesagt, ja, okay, das ist noch die alte Version von dem Hitzeschutzschild. Also es wird auf jeden Fall noch ein paar Schäden geben. Die gab es dann auch, aber war nicht so stark, dass es nicht steuerbar gewesen wäre. Und ja, diesmal ist es tagsüber gelandet und es war auch wieder eine Boje in der Nähe und man hat dann auch sehen können, wie es gelandet ist im Meer und diesmal hat es auch geklappt, dass, also einfach dadurch, dass das Gewicht weniger war, hatte man mehr Reserven, auch für die Landung, also mehr Treibstoffreserven. Und diesmal war es nicht so, dass man irgendwie so knapp über dem Meer nicht ganz, aber fast abgebremst hat, sondern deutlich über dem Meer auf Null abgebremst hat. Konnte man auch sehen, dass das schön abgebremst ist und dann ins Meer runtergefallen ist. Ist auch nicht sofort explodiert. Also das wäre wahrscheinlich eine Landung geworden, wenn das Ding Landebeine gehabt hätte. Hatte es nicht, hatte auch keinen festen Boden zum Landen. Stattdessen plant ja SpaceX, das Ganze auch mit einem Turm aufzufangen. Mhm. Was wieder bedeutet, okay, das Ding müsste eigentlich nicht einfach nur abbremsen, sondern mindestens nochmal 10 Sekunden oder so in der Luft schweben und ein bisschen manövrieren. Mhm. Und dafür braucht es dann mehr Treibstoff. Ich finde das merkwürdig, dass SpaceX das so macht, aufgrund der einfachen Tatsache, dass die sagen, das Ding ist gebaut für den Mars, die wollen auf dem Mars landen und da stehen keine Türme rum, zumindest soweit ich weiß. Hm. Und die bräuchten dafür eigentlich Landebeine und zwar richtig ordentliche, große Landebeine, die dann auch alles ausgleichen können. Wollen sie ja auch auf dem Mond machen, ne? Die müssen ja irgendwie die Unebenheiten auf dem Gelände und so weiter ausgleichen. Und da könnten sie genauso gut auch Landebeine jetzt schon mal für die Erde entwickeln und hätten damit deutlich weniger Probleme. Ja,
wahrscheinlich fliegen die vorher, nur die Türme fliegen vorher hin.
Ja, ja.
Und dann Quatsch.
Ja, dann so. müssen sie sich überlegen, welche Landebeine sie an die Türme bauen. Genau. Tja.
Nichts gewonnen, leider.
Ja, also ich finde das halt sehr merkwürdig, weil also hätte SpaceX einfach bloß alles jetzt erstmal mit Landebeinen gemacht, die kann man ja später wieder abmontieren und dann oben die Haken dran bauen und das Ganze mit dem Turm landen, alles nicht das Ding. Hätten sie das so gemacht, hätten sie jetzt den großen Vorteil gehabt, sie könnten draußen auf dem Meer landen, mit viel mehr Geschwindigkeit, also Starship mit viel mehr Geschwindigkeit abtrennen, hätten jetzt sogar eine ernsthafte Nutzlast wahrscheinlich damit, zumindest irgendeine. Hätten jetzt auch schon mit dem Starship einfach wirklich landen können. Also es sah halt wirklich schon so kontrolliert aus, senkrecht bis auf null, halt in der Luft auf einer imaginären Ebene gelandet, dass das jetzt schon hätte funktionieren können. Und stattdessen werden die jetzt noch einiges rumprobieren müssen, bis das alles klappt. Alles um ein naja, noch nicht mal wirklich irgendwie Gewicht einsparen, weil den Treibstoff, du brauchst ja mehr Treibstoff für die Landung. Und es ist ein bisschen merkwürdig. Man merkt auch irgendwie, dass das Starship, die Triebwerke im Starship sind überdimensioniert, und zwar stark überdimensioniert. Also das bräuchte eigentlich nur 4 und nicht 6. Wahrscheinlich ist das dafür, um mehr Schub zu haben, wenn man Richtung Mars fliegt, also von der Erde wegfliegt, vom niedrigen Erdorbit, durch den Oberteffekt. Also du hast halt diesen Effekt, wenn du auf einer niedrigen Höhe sehr stark beschleunigst, kommst du wenn du praktisch dann über die, wenn du praktisch aus der aus dem Gravitationsfeld der Erde dann rauskommst, zählt halt praktisch nur, wie viel Energie hast du noch in dem Moment, wenn du aus diesem Gravitationsfeld mehr oder weniger raus bist. Und wenn du am Anfang schon stark beschleunigt hast, hast du halt mehr kinetische Energie. Wenn deine Beschleunigung weiter draußen machst, ein Raketentriebwerk funktioniert ja so, dass du nicht Energie bekommst, sondern Geschwindigkeit. Und dadurch, dass du im niedrigen Erdorbit schon ziemlich schnell bist und dann nochmal beschleunigst, kriegst du richtig viel Energie. Hast einfach sehr viel kinetische Energie durch deine hohe Geschwindigkeit. Während wenn du langsam beschleunigst, fängst du an zu beschleunigen und fliegst immer weiter weg von der Erde und wirst immer langsamer, dadurch, dass du halt die Gravitation überwindest und addierst dann, während du schon langsamer bist, noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit dazu. Was aber heißt, dass du weniger Energie dazu addierst. Und das ist der Oberdefekt. Wenn du weiter unten, bevor irgendwie die Gravitation zugeschlagen beschleunigst, dann hast du einfach mehr kinetische Energie am Anfang. Und hast dann am Ende entsprechend mehr kinetische Energie übrig, was einfach heißt, du hast mehr Geschwindigkeit am Ende übrig. Und dafür brauchst du einfach mehr Schub. Und wahrscheinlich ist das Starship dafür optimiert. Und bräuchte eigentlich jetzt nur so 4 Triebwerke. Also wenn man sich die Beschleunigungswerte anguckt, weiß man sofort, ja, irgendwie so 0,6 G oder so, was beschleunigt das. Vom Schub her müsste es eigentlich mehr als 1 G schaffen.
Das ist also, ich meine, die Fluchtgeschwindigkeit musst du ja so oder so erreichen, sonst kommst du ja nicht raus. Ne? Also das wusste ja, so oder so immer.
Genau.
Ne? Und dann ist halt die Frage, was passiert, wenn du in den ersten niedrigen Orbit einschwingst und was kannst du dann für eine Schippe drauflegen? Also ja. Ich versuche es für mich nochmal zu rekapitulieren. Ja. Einfach so.
Also ich kam halt auf die, ich bin überhaupt erst drauf gekommen, weil ich halt überlegt hatte, okay, woran liegt es, dass das Starship so wenig Nutzlast hat? Und hat dann überlegt, vielleicht liegt es irgendwie an Gravitationsverlusten. Und habe mich dann hingesetzt, ich habe dir den Zettel gezeigt.
Ein Spickzettel mit ganz vielen Zahlen.
Ja, also wirklich bloß so ein Notizzettel, wo ich dann Zahlen aufgeschrieben habe, die ich am Anfang zu groß gemacht habe und dann immer kleiner, weil ich so alle 10 Sekunden oder alle 5 Sekunden habe ich die Geschwindigkeit notiert, die angezeigt wurde so auf der Telemetrie. Andere machen das automatisch, ich mache das von Hand. Und hab dann einfach mal geguckt, okay, was für Beschleunigungswert hat das Ding eigentlich? Dann wird auch angezeigt in der Telemetrie, was für Neigungswinkel das hat im Vergleich zur Erdoberfläche. Und über den Neigungswinkel kann man dann gucken, in welche Richtung wird beschleunigt. Praktisch alle Beschleunigung, die nach oben geht, geht verloren für die Beschleunigung nach vorne, logischerweise. Und dann kann man mit ein bisschen Geometrie ausrechnen, was die Gravitationsverluste sind. Und die sind nicht allzu groß, also es sind so 200-300 Meter pro Sekunde oder so. Und zum Orbit haben noch 500 Meter pro Sekunde gefehlt. Einfach nur, um überhaupt in den Orbit zu kommen. An Bord war übrigens eine ausgestopfte Banane.
Eine Plüschbanane,
ja. Irgendwie von zwei Stahlträten gehalten, die wahrscheinlich deutlich schwerer waren als die Banane selber. Was die offizielle Nutzlast war. Das Ding hat keine Nutzlast in keinen Orbit gebracht, was eine echt schlechte Leistung ist für etwas, das mindestens 100 Tonnen Nutzlast haben sollte in niedrigen Orbit. Und nicht nur in niedrigen Orbit, sondern 500 Kilometer hoch. Es ist halt, es ist das erste Mal, dass SpaceX etwas abliefert, das überhaupt nicht den Erwartungen entspricht. Und das ist halt schon was Besonderes. Bei Flug 3 hieß es anschließend, dass man irgendwie zu viel Sauerstoff hatte und den schon mal abgelassen hat, was überhaupt nicht nachvollziehbar ist, weil aus den Aufzeichnungen fing das halt schon irgendwie, du hast die Wolken schon irgendwie nach 7 Minuten gesehen und wenn man sich das Flugprofil, ich habe mir das auch mal angeguckt, so mit Geschwindigkeiten verglichen, war halt noch mitten in der Beschleunigung drin, also das war einfach eine Lüge, also es war einfach gelogen. Da muss es irgendwo ein Leck gegeben haben und das Ding ist einfach dann explodiert. Wurde dann auch nachdem das Leck aufgetreten ist, wurde es auch immer langsamer. Also die Beschleunigung ging langsamer, aber sicher immer weiter runter. Also da war irgendwo ein ernsthaftes Problem. Also da versucht man irgendwie tatsächlich zu den Problemen, die es gibt, irgendwie so gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Ja, es läuft nicht wie geplant. Das ist ziemlich klar. Was jetzt rauskommt, muss man schauen. Also ich gehe schon davon aus, dass jetzt die nächsten Starship-Flüge, weil man ja zur nächsten Version übergeht, dass die besser werden, dass man da sicherlich auch eine Nutzlast haben wird. Ob das wirklich die 100 Tonnen sind, ob man irgendwie eine nützliche Nutzlast hat. Also die 100 Tonnen sind, wenn überhaupt, dann nur Treibstoff für Treibstofftransfer, was man jetzt demonstrieren will damit. Wie viel davon nützliche Nutzlast sein wird in irgendeinem sinnvollen Orbit, muss man sehen. Man merkt halt, dass das Starship ist jetzt irgendwie 200 Tonnen schwer, plus minus ein bisschen. Es hätte ungefähr 25, 30 Tonnen Treibstoff gebraucht am Ende, um in einen Orbit zu kommen. Das Landemanöver verbraucht deutlich weniger. Ja, es ist ziemlich klar, da sind keine Reserven. Da ist einfach nichts an Reserve übrig. Und da muss man jetzt gucken, wie sich das weiterentwickelt. Kann natürlich sein, dass die da irgendwie Ballast drin hätten, aber wieso sollte man Ballast haben? Man kann dann auch einfach in ein anderes Flugprofil fliegen, wie man das bei der Ariane 6 gemacht hat. Ariane 6 hatte ja eine Nutzlast, irgendwie so 1,2 Tonnen oder so, wo man sagen könnte, hey, ja, was willst du damit demonstrieren? Ja, nicht viel, aber man kann dann halt einfach mit Absicht ineffizient fliegen. Und das haben die auch gezeigt. Und dann ist halt keine Frage, okay, ja, Nutzlast war klein, aber ihr seid so geflogen, dass man sehen kann, die Rakete kann was. Und beim Starship ist halt so, nee, das ist alles optimiert gewesen. Und kann einfach nur sagen, ja, das Ding kann nicht in Orbit fliegen, so wie es ist. Und man muss jetzt schauen, wie weit das verbessert werden kann. Aber auch wenn es verbessert wird, ist halt klar, es wird hinter den Erwartungen einfach zurückbleiben. Und du bist dann halt so bei Größenordnung, wo das Ding halt einfach mal eben so doppelt so teuer wird.
Ich verstehe überhaupt nicht, warum die das nie auf die Reihe kriegen, dieses Ding jetzt einfach mal dann so in dem Orbit zu schieben. Und da, also das ist doch... Was ist denn da dann so schwer, bitte?
Ich glaube, also ein was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass die Abtrenngeschwindigkeit sehr niedrig ist. Und beim dritten Flug, der erste, der funktioniert hat, war die Abtrenngeschwindigkeit auch noch so, glaube ich, 5.500 km/h. Und jetzt waren es 5.250. Also war schon ein bisschen schneller. Und beim allerersten Flug haben die ja noch versucht, irgend so ein ganz komisches Abtrennmanöver zu fliegen, was nicht geklappt hat. Ich glaube, die hatten halt einfach die Erwartung gehabt, dass die schneller beschleunigen können, also dass die den Booster schon anfangen können zu drehen, bevor überhaupt abgetrennt wird, sodass der noch schneller einfach zurückkehren kann, sodass sie mit einer höheren Geschwindigkeit trennen können. Und das hat halt einfach nicht geklappt. Also die haben halt immer wieder ein paar Sekunden noch mehr Verzögerung irgendwo drin, einfach um den Booster zu schützen, damit der nicht einer negativen Beschleunigung ausgesetzt wird, sodass die Triebwerke dann plötzlich nur noch Gasblasen und keinen Treibstoff mehr haben und alles sowas. Das hat halt einfach die ganze Performance halt gefressen, dass man beim Abtrennmanöver deutlich langsamer ist. Also ich meine, die Falcon 9, wenn die zurückkehrt, die beschleunigt bis auf 6.600 km/h und nicht bis auf 5.200. Da ist schon ein großer Unterschied. Und ich schätze mal, dass SpaceX so mindestens so 6.000, mehr als 6.000 angepeilt hat, was halt auch genau die 500 Meter pro Sekunde sind, an Unterschied, die jetzt bis zum Orbit fehlen. Also da ist halt, ja, und man hat halt durch diese ganze Landemanöver mit dem Turm hat man halt alles an Reserve rausoptimiert. Wenn man jetzt so fliegen würde, dass man einfach sagt, okay, wir beschleunigen, trennen ab und dann drehen wir den Booster rum und lassen langsam aber sicher abbremsen. Wenn es sein muss, noch nicht mal abbremsen, weil besteht ja aus Stahl, kann einfach mehr Temperaturen aushalten. Hätten wahrscheinlich ein bisschen abbremsen müssen, aber also so vom Wiedereintritt, aber es ist dann halt nicht so wahnsinnig zeitkritisch alles. Da hätten sie auf jeden Fall sehr viel mehr rausholen können. Also dann hätten sie jetzt einfach Nutzers gehabt, und zwar so richtig. Und so haben es die halt nicht. Das ist halt, ja. Und ich meine, nach 6 Flügen noch nicht mal in Orbit zu kommen, das ist schon, ja, also wie gesagt, Landspace, die haben jetzt 4. Flug gemacht. Klar, der erste hat nicht geklappt. Irgendein Problem mit der Oberstufe. Aber der Rest war jetzt erfolgreich. Und das ist halt so der Normalfall. Aber nach 6 Flügen noch nicht in Orbit zu kommen, das ist schon hart. Also das hätte so auch wahrscheinlich niemand erwartet.
Naja, gut. Starship halt.
Ja. Aber wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass das jetzt bei den nächsten Versionen auf jeden Fall bis in Orbit kommt. Überhaupt kein Thema.
Ist das dann immer noch die kleine Version oder ist das schon eine größere dann?
Das ist schon etwas größer, also irgendwie 2-3 Meter erstmal nur größer von der äußeren Größe her, aber die Tanks sind halt sehr viel größer. Also da kommen dann irgendwie 300 Tonnen im Starship dazu und 350 Tonnen in der ersten Stufe. Und entsprechend wird er halt. Wahrscheinlich, wenn man die Tanker dann baut, die dann wirklich zum Tanken da sind, wird man wahrscheinlich die Tanks einfach sehr viel größer machen und einfach sagen, ja, okay, wir akzeptieren ein bisschen mehr Gravitationsverluste direkt beim Start. Das Starship startet zurzeit mit 1,5G, mhm. Also 0,5G, aber 1G halt Erdgravitation geht weg. Das ist ziemlich viel, also teilweise starten Raketen auch so mit 1,3, 1,2 oder so, also da ist schon noch Reserve, man kann einfach noch richtig viel Treibstoff in das Starship machen, hat ja auch Schubreserve ohne Ende und kann dann wahrscheinlich so noch ein bisschen was rausholen, also es ist nicht wahnsinnig effizient, also
wenn man da... muss halt länger brennen, ne? Weil es halt rumschleicht.
Ja, also die 500-600 Tonnen kann man da ohne Probleme noch ins Starship reinpacken, aber es kommen dann halt nicht 500-600 Tonnen weiter oben an. Also es ist halt, da geht schon noch einiges verloren. Während die Version, die dann für normale Nutzlasten, für Satelliten oder sowas gedacht ist, sicherlich ein anderes Leistungsprofil dann hat.
Juti.
Ja. Das wurde auch so angedeutet, dass die Tankerversion ganz besonders schwer beim Start sein sollen. Also hat Elon Musk irgendwann mal so getweetet. Ja, wozu Starship auf jeden Fall geführt hat, ist, dass Reaction Engines nach irgendwie 30 Jahren, dass sie versucht haben, den Skylon zu bauen, nun endgültig pleite ist und wahrscheinlich verschwinden wird. Das ist eine Firma gewesen, die versucht hat, ein Raketentriebwerk zu bauen, das flüssigen Sauerstoff erzeugt, indem es die Luft im Flug gefriert, verflüssigt und mit verbrennt. Das ist eine dumme Idee gewesen, die seit Jahrzehnten wirklich irgendwie da verfolgt wurde. Ohne dass sie jemals irgendwie was wirklich, also die haben diesen Vorkühler, haben sie öfters mal demonstriert, aber mir auch nicht, aber also ich weiß nicht, das war also eine der ganz großen Schnapsideen der Raumfahrt.
Ja, warum eigentlich, ne? Also ich meine, das ist ja ein technologischer Aufwand ohne Ende.
Ja, also, mit einer Helium-Kühlschleife, die durch den Wasserstofftank geht, um halt die Wärme aus dem Wasserstoff zu nutzen, um die Luft im Flug abzukühlen und zu verflüssigen. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. ja, das ist so britischer, ist eine britische Firma. Und Briten sind halt irgendwie exzentrisch also die Franzosen, die wollen immer bloß die Weltspitze sein und verzetteln sich damit, aber die Briten wollen außerdem noch exzentrisch sein, also so das eigene, irgendwie den ganz eigenen Stempel da drauf drücken. Es ist echt komisch. Ich meine,
was sparst du dadurch ein? Du kannst ja bloß für wirklich einen Bruchteil von einer Startsequenz ja überhaupt, wenn das System funktionieren würde, ja überhaupt genug, wo du noch genug Dichte hast, um sowas zu machen. Also,
ja. Das ist ja es ist halt praktisch die erste Stufe von Falcon 9 oder so. Hm. Also in dem Moment, wo das geklappt hat, wo ich das gesehen habe, war mir sofort klar, die Geschwindigkeiten, die ihr mit dem Skylon erreichen wollt, sind genau die Geschwindigkeiten, die SpaceX mit der ersten Stufe erreicht. Und das Ding landet, wird wiederverwendet, alles gut. Was wollt ihr noch? In dem Moment war es einfach endgültig klar, unabhängig davon, wie toll oder wie gut oder schlecht die Technik funktioniert, es gibt jetzt eine sehr einfache Technik, die einfach so funktioniert und das Gleiche tut. Was wollt ihr noch?
Also Skylon war dann auch dafür gedacht, dann immer wieder verwendet zu werden, wie so ein Flugzeug.
Im ja, Prinzip. Es sollte noch einen Sauerstofftank an Bord haben, sodass man dann halt den Rest mit Sauerstoff und Wasserstoff fliegt. Aber du hast halt diese wahnsinnig schweren Triebwerke mit diesen komischen Wärmetauscher und so weiter alles an Bord, den dann halt auch noch mit in Orbit reinschleppst. Und es ist halt Unsinn. Das ist einfach der Problemstellung der Raumfahrt nicht angemessen gewesen.
Gut. Ein bisschen Science-Fiction-mäßig ist es.
Ja, also irgendwie, ich verstehe die Faszination dahinter, aber man muss dann halt auch irgendwann mal sagen, ja, es war gut, wir haben gut getrunken, aber so toll war die Idee dann doch nicht. Ne? Das ist halt eine Schnapsidee.
Ja.
Fliegen wollen dieses Jahr noch Blue Origin mit der New Glenn. Ich hatte echt gehofft, dass ich jetzt schon über New Glenn reden kann, aber die sind immer noch ein bisschen in der Startvorbereitung. Sie wollen es aber dieses Jahr noch hinkriegen. Also wahrscheinlich dann irgendwie als Silvesterrakete am 31. oder so, mal gucken. Aber die haben, also es sieht so aus, wie die sind ambitioniert in diese Richtung. Die sind ja insgesamt jetzt ein bisschen ambitionierter geworden in den letzten ein, zwei Jahren, dass sie da die Zeitpläne etwas zusammenstraffen und versuchen, die Show on the Road zu kriegen. Was ja mehr als überfällig ist, das Ding sollte schon vor 5 Jahren fliegen. Nicht mehr fliegen wird Ariane 6. Also dieses Jahr nicht mehr, obwohl es geplant war, wurde auf Februar verschoben. Obwohl ja angeblich alles geklappt hat, musste man dann doch noch ein paar Änderungen wahrscheinlich vornehmen an der Rakete. Angeblich auch ohne irgendwelchen Einfluss auf weiteren Flugbetrieb, was sich besonders leicht dadurch sagen lässt, dass keine anderen Termine für weitere Flüge festgesetzt wurden vorher, dann kann man das ganz besonders leicht sagen, dass da keine Auswirkung hat. also es ist halt, europäische Raumfahrt ist und bleibt ein Trauerspiel. Wie man auch beim Flug der Vega C gesehen hat mit Sentinel-1C, was die den Sentinel-1B übrigens ersetzt, bei dem wir ja beim Start in Darmstadt dabei waren, weil der hat Fehlfunktion gehabt und musste jetzt ersetzt werden. Und da wurde der Start um einen Tag verzögert, weil dieser bewegliche Startturm da, also mit dieses bewegliche Gehäuse, wo dann die Rakete drin steht, der ging irgendwie nicht mehr auf. Also da gab es irgendein mechanisches Problem. Da kam die Rakete nicht mehr raus. Ja. Ja, also ich sage ja.
Ja, das rostet doch alles ziemlich doll da, ne?
Also es ist nah am Äquator. Es
gammelt alles. Wenn der nicht oft benutzt, das nicht oft benutzt wird, dann, ne, mit allen Dingen, die rumstehen, die stehen sich kaputt.
Ja, also es ist halt ein trauriger Zustand und man versucht halt, also man merkt schon, diese Iris-2-Konstellation ist natürlich ein Wirtschaftsprogramm. Also es geht einfach bloß darum, dass man den SES ist auch mit dabei, nicht nur Eutelsat, sind auch noch ein paar andere, OHB ist dabei und diese ganzen alten Satellitenhersteller sind dabei, denen jetzt immer mehr die Fälle wegschwimmen, die ernsthafte Zahlungsschwierigkeiten auch teilweise haben und die werden dann halt über solche Programme gerettet.
Gepampert.
Ja. Gleichzeitig ist es halt so, dass durch die Regulierung und alles Mögliche kleinere Firmen kaum Chancen haben, da richtig reinzukommen und auch nicht unterstützt werden, also bei weitem nicht die Mengen an staatlichen Aufträgen bekommen. Ist auch nicht so, also SpaceX existiert ja nur deshalb, weil die NASA irgendwann mal das Licht gesehen hat und gesagt hat, naja, wir sollten mal auch einer kleineren Firma einfach die Chance geben und denen halt Geld geben. Und das passiert halt nicht. Das passiert halt in der EU nicht und dadurch haben wir halt dieses ganze Innovationsproblem, dass man die Wirtschaft schützen möchte, bestehende Unternehmen irgendwie schützen möchte, aber damit halt verhindert, dass neue Leute kommen und praktisch immer nur verwaltet, was ohnehin schon schief geht. Und das ist halt in Europa, also auch in Deutschland ist das ja nicht anders. Also ich meine, die Autoindustrie wird ja jetzt auch irgendwie auch durch komische Deals dann noch geschützt. Also da gibt es dann so Abmachungen mit der chinesischen Regierung, das BYD und so weiter, die Autos, also dass man weniger Zölle erhebt, aber die Autos zu niedrigeren Preisen angeboten werden, was eine rein diplomatische Sache ist, die komplett zum Nachteil von Europa und für die Verbraucher ist. Weil wenn Preise durch Zölle steigen, dann hat man immerhin noch Zolleinnahmen. Während wenn das Ganze irgendwie über Preisabmachungen geht, dann gehen die Profite komplett nach China.
Tja.
Und konkurrenzfähiger wird man hierzulande auch nicht.
Ja, das Rumgeheule der Autoindustrie ist wirklich unerträglich. Also erstens mal stehen ja einige gar nicht so schlecht da. Ne? Ja. Die halten sich natürlich irgendwie so ein bisschen bedeckt. Und andererseits ist das ja wirklich ein hausgemachtes Problem. Ne? Und was haben wir schon vor Jahren da erzählt? So, wieso kommt denn da nichts? Wieso machen die nichts so? Also es ist doch nur zu sehen, dass sich ja gerade was in Elektromobilität und so entwickelt. Warum passiert da nichts? Und da kommt so ein hässlicher ID3 auf den Markt, der halb entwickelt aussieht. Ich habe in der ersten Version mal drinne gesessen. Dachte ich, Alter, wollen die mich verarschen?
Ja.
Ich habe gedacht, das war so T4 Transporter-Style in drin, der Plastik-Scheiß. So, also, das war, also jetzt geht's, ne? Also wenn du jetzt mal so einen aktuellen ID3 hast, so, der ist dann schon okay und der sieht doch ein bisschen anders aus und in drin ein bisschen schicker und so. Und Software scheint auch wieder zu funktionieren, aber der erste, das war wirklich, ich dachte, die veräppeln mich. Also,
das Akkupack war auch, also.
Grauenhaft, also was für ein Haufen Scheiße.
Ja, ich kann
wenn halt du dann parallel damals Tesla gefahren bist, was jetzt auch nicht die Krönung ist, was Komfort betrifft und Verarbeitung, dann war das natürlich ein extremer Unterschied. Also jetzt würde ich mir mittlerweile kein Tesla mehr kaufen, da gibt es bessere Angebote.
Ja,
aber,
einfach auch technisch.
Ja. Und technisch sowieso, ja. Und also da kann man mittlerweile wirklich über Chinesen nachdenken. Ja, also das ist halt, wenn man jetzt ich kann mir sowieso keins dieser Fahrzeuge leisten, egal ob chinesisch oder deutsch oder sonst was. Ja. Ich werde wohl noch ein bisschen weiteres meinen alten Mercedes weiterfahren.
Die 10.000 Euro, für 10.000 Euro kannst du in China ein Elektroauto kaufen, aber nicht hier.
Nee.
Und da gibt es ja jetzt die Abmachung, dass das auch nicht passieren darf. Tja. Also, ja, man schützt sich halt die Wirtschaft kaputt und ja, also
das ist so ein kurzfristiges, das ist so ein Kaffeebohnenschritt-Denken, was wirklich.
Ja.
Und
aber weißt du, ich bin halt damit irgendwie aufgewachsen. Als ich das erste Mal das Wort Arbeitsplätze gehört habe, das wurde halt gehandelt wie Goldstaub, ne? Also arbeiten müssen ist eigentlich etwas, das man tun muss, aber es wurde so behandelt, als wäre das ein Privileg. Und das läuft ja bis heute so. Also wir haben Arbeit zum Privileg erhoben und irgendwie nicht mitbekommen, dass es eigentlich dass bei Arbeit eigentlich um was ganz anderes geht.
Genau.
Man hat das Ziel, die Ziele und den Zweck von Arbeitsplätzen und davon, was Firmen und was Wirtschaft so tut oder auch was Hightech ist und wozu Hightech da ist, hat man völlig vergessen.
Ja, und auch, dass das so eine Art, also nicht nur Privileg ist, sondern dass das auch im Prinzip ein Statussymbol ist. Ja. Ne? Also das, also ich habe ja schon die Probleme zu kommunizieren, wenn ich jetzt arbeitslos bin. Ne? Mhm. Also was ja ab und zu als Freiberufler vorkommt, dann bist du halt mal zwischendurch arbeitslos, dann meldet sich ab, das geht ja die ganze Zeit, zu kommunizieren, dass das trotzdem eine Tätigkeit ist. Ne? Mhm. Also dass du trotzdem tätig bist. Also für welche, die jetzt einen 9-to-5-Job in irgendeinem Büro machen, die denken, aber ich gehe doch arbeiten, ja. Du sitzt halt ein Zeitkontingent ab, mehr oder weniger. Natürlich arbeiten die auch, ja. Aber es ist halt, das ist total dysfunktional, was die Definition von Arbeit betrifft. Und wenn sich die Leute dann nur noch darüber definieren, wird es natürlich auch schwierig, weil dann halten sie immer an althergebrachten Dingen fest, weswegen dann natürlich solche rückwärtsgewandten Parteien dann wieder.
Ja, nicht nur das, auch vor allen Dingen Unternehmenspolitik direkt. Also einfach so die Ideologie in den Unternehmen, wie das alles funktioniert. Das ist halt, und das beobachte ich jetzt halt schon, seit ich Raumfahrt beobachte. So läuft das halt. Ne? Ist halt auch alles sehr, sehr verlogen. Es wird halt die ganze Zeit irgendwie gute Miene zu einem bösen Spiel gemacht, während man sich gleichzeitig halt auch. Ich meine, es kommt halt auch daher, dass man die Leute, die da nicht mitmachen wollen, dann halt auch irgendwie aus den entsprechenden Posten rausholt. Entweder irgendwo hinsteckt, wo sie nirgendwo mit der Öffentlichkeit in Berührung kommen.
Wegbefördern.
Genau, wegbefördert oder halt einfach ganz rausfliegen und rausekelt. Halt nur nach Leuten sucht, die da ideologisch auf Linie sind und entsprechend sieht das dann halt auch so aus. Und die Leute sind dann natürlich komplett davon überzeugt, aber werden halt letzten Endes von der Realität der Situation irgendwie so weit ferngehalten, dass sie völlig überfordert sind, wenn die Realität dann mal wieder da ist. Und hat man halt mit der Reaktion auf SpaceX gesehen, also und Iris 2 ist ja auch eine Reaktion auf SpaceX. Und man sieht ja halt, wie das ist. Alles wahnsinnig viel zu teuer und unüberlegt. Auch Entscheidungen werden getroffen von Menschen, die wirklich keine Ahnung haben. ESA und so weiter, Ministerkonferenz und so. Alles Leute, die wirklich völlig ahnungslos sind. Die allerletzten Leute, die darüber entscheiden sollten, sind irgendwelche Minister.
Ja, klar. Das ist ja auch, also siehst du jetzt auch in unserem Bereich, ich sage jetzt mal unser Bereich, ist im Mediensektor, ne, in dem man unterwegs ist, in dem wir unterwegs sind. Also wie viel Macht da die Administration hat, die überhaupt gar nichts mit Inhalten zu tun hat oder mit Strukturen, sondern einfach nur ein reiner administrativer Overhead ist, der halt Entscheidungen trifft, so, wo du da denkst so, Alter, das ist so ineffizient alles und wir könnten so viel mehr Leute beschäftigen und coole Sachen machen, ja, und wirklich den Markt auch bestimmen, wenn es nicht diese dämliche Kleinscheißerei gäbe die ganze Zeit. Mhm. Und dann ist es zum Teil noch dämliche Großscheißerei, weil ja dann noch richtig Geld verschwindet. So, ne?
Ja. Also. Und natürlich auch ziemlich viel mit Pensionen und so weiter. Was da
halt, ja, ganze Zirkus, alles völlig über. Also und ja. die Hauptarbeit machen wirklich halt eben diese externen Produzenten. Und das ist wirklich erschreckend. Aber ja gut. Ich hoffe einfach von Jahr zu Jahr immer wieder und meistens gibt es ja dann noch irgendwie Sachen, die sich da wieder ein bisschen bewegen und so, aber es ist halt, es wird nicht zwingend einfacher.
Ja, aber ich habe am Anfang nicht umsonst auf diesen Revolutions-Podcast verwiesen. Das sind genau die Situationen, die dann irgendwann, wenn es nicht irgendwo einen Bruch gibt oder irgendeine Reform oder so, die dann genau zu sowas führen, halt wie auch Trump. Also Trump ist definitiv dieses Phänomen, auch des Populismus ist halt eine Reaktion darauf, dass halt so viele Dinge wirklich eingefahren sind. Und wenn es Alternativen jenseits von dieser rechts- und linksradikalen Politik gäbe, Linksradikale gibt es natürlich genauso, die genauso dumm sind auch, wie die Rechtsradikalen, dann...
Guck dir diese pseudolinke Wagenknecht an, sie
ist ja, Quatsch. Ja, klar. Wenn es da ernsthafte Alternativen gäbe zu, also auch Leute, die wirklich an den entscheidenden Stellen mal Kritik üben, halt wie beispielsweise, hey, wie ist das mit den Arbeitsplätzen? Mhm. Dann würde es auch politisch eine andere Gesellschaft, eine andere Landschaft geben. Und das sind die eigentlichen Probleme, die damals in der Weimarer Republik halt auch da waren. Die Nazis sind halt irgendwie an die Macht gekommen, weil die halt zusammen mit den Kommunisten irgendwie eine neue Politik, also das Versprechen von, jetzt nicht, dass sie selbst was versprochen haben, sondern die Leute haben sich selbst versprochen davon, dass die irgendwie etwas Neues sind und das alte System, was halt so die Fortführung der Monarchie mit demokratischen Ausschmückungen darstellte, dass da halt irgendwie ein Bruch kommt.
Ja, wenn du schon überlegst, dass da hinten halt alles, so als demokratischer Kaiser gehandelt worden ist.
Ja, ne? Also es ist halt, und halt genauso volksfremd war wie die Monarchie.
Genau.
Dummerweise läuft ja, also guck dir unseren Bundes-Olaf an, ne?
Oh Gott, ja.
Es ist halt volksfremd geworden. Es ist halt genau die gleichen Probleme haben wir jetzt wieder. Und man muss mindestens drüber sprechen, weil wenn man nicht drüber spricht, ändert sich garantiert nichts. Ob Sprechen alleine hilft, ist die nächste Frage. Aber drüber sprechen ist schon mal der Anfang, denke ich.
Ich finde immer so volksfremd, immer so ein bisschen ein schwieriges Wort. Ich würde es mal sagen, so ein bisschen realitätsfern.
Ja.
Oder Alltagsrealitätsferne.
Ja. Also ich muss ja bloß in die U5 steigen. Beziehungsweise ich... ich war letztens im Futurium im Regierungsviertel, weil da eine Veranstaltung mit Ranga Yogeshwar war und ich habe mir gesagt, ach komm, einmal will ich den live sehen. Hab auch mal mich kurz mit ihm unterhalten. Also ich laufe dann so die U5 immer lang, die ja verlängert wurde bis zum Reichstag. Du kommst, wenn du aus der U5 rauskommst, da hinten, kommst du plötzlich in einer Wüste an. Also du steigst da aus und szenisch müsste dort eigentlich hier die russische Steppendistel, wie heißt es gleich? Tumbleweed. Wie heißt es auf Deutsch?
Ach, das Tumbleweed, also du meinst, ach so, diese,
ja.
Ja, ich weiß.
Du weißt was, ne?
Diese lustigen, runden, ballförmigen Sträucher, die immer während...
Genau, das müsste da irgendwie von rechts nach links, weil windig ist es sowieso und okay, es ist grün und nicht so steppenartig, aber es ist halt wirklich, da ist nichts. Du kommst da raus und es ist alles nur flach. große, brutalistische Gebäude halt. Völlig andere Welt. Also wir waren irgendwann mal essen in der taiwanesischen Bauernstube. Ganz weit hinten in Charlottenburg war das. Da bin ich da auch durchgegangen und du hast halt, also du läufst halt durch Berlin, 2 Stunden waren das, durch einen Querschnitt von Berlin und das ist halt wirklich so eine Insel von, was ist denn hier los? Also wirklich eine völlig andere Welt, in der die Regierungsleute da leben.
Das ist desintegriert, ne?
Ja.
Und dann haben sie halt natürlich so ein bisschen diese Vorzeige, Bürgernähe.
Das Futurium ist ja so ein Zukunftsmuseum.
Ich finde das Futurium an sich nicht schlecht. Auch das, du bist ja dann noch nicht weit weg von der Friedrichstraße und so, und da hast ja dann schon wieder deine Kneipen und Leben und so. Aber es ist trotzdem halt mit der, jetzt sag ich mal, Kneipenleben in weder im Wedding noch in Prenzlauer Berg noch in Steglitz oder in Zehlendorf zu tun. Es ist immer noch so eine komische.
Es ist eine reine Retortenstadt, ja. Es ist so ein kleine, baut eine Kuppel drum. Ja. Weiß nicht.
Na gut, dann müssen wir ein bisschen auf die Uhr gucken.
Ja. Eine Sache noch. Ich hatte jetzt fast eine Woche lang kein Internet. Und neigte dann zu Verzweiflungstaten. Nein, ich hatte seit weit über ein Jahr, wir haben dazwischen auch schon drüber gesprochen, hatte ich immer mal vorgehabt, ich mache mal einen Podcast, wo ich mich einfach bloß hinsetze und rede über die Welt. Und wo ich nun kein Internet hatte und sonst nichts zu tun hatte, hatte ich mir gesagt, hey, ich tue das mal. Und habe mich am Sonntagnachmittag da mal hingesetzt und habe mal in ein Mikrofon gesprochen. Und ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob das eine längere Podcast-Reihe wird oder nicht. Also angelegt ist es letzten Endes schon so, weil die Welt ist groß und alt und überhaupt. Und ich habe am Ende auch gesagt, dummerweise, da ist eine Fortsetzung geplant und die wird dann auch irgendwann kommen. Aber der erste Teil, den werde ich auf jeden Fall, der wird auf jeden Fall hier über das Feed laufen. Könnt ihr euch dann anhören. Da fehlt noch irgendwie ein ordentliches Intro und es wird alles ein bisschen, am Anfang ist das halt alles noch ein bisschen amateurhaft, aber ich denke, da kann noch ein bisschen mehr draus werden. Du hast dir angehört.
Genau, ich habe es mir ja schon mal angehört, bis auf ein paar technische Sachen. Also wenn du mir das File dann gibst, dann gucke ich mir das nochmal an und sag das nochmal durch und dann wird es ja, wie gesagt, sowieso nochmal über Podigy, wo wir ja hosten, dann auch nochmal durchgezogen so und ich denke mal, dass es dann auch gehen wird. Intro müssen wir dann einfach mal gucken. Also ich würde versuchen, also jetzt bloß für euch da draußen, dass es dann eine andere Kachel hat, also dass es optisch anders aussieht, wenn so eine Folge da ist, also gerade jetzt die erste Folge auch kommt, dass das einfach eine andere Kachel hat. Läuft dann natürlich unter Countdown, ist dann aber halt eine andere Nummer oder halt ist dann eine Nullserie oder sowas. Ja. Und ich gucke, ob ich da eine andere Kachel setzen kann, damit dann nicht alle anderen sich dann auch verändern, sondern dass man das irgendwie für eine Episode halt macht. Das müsste ich mir jetzt einfach mal angucken. Musste ich bisher nicht machen, von daher habe ich das jetzt erstmal. Gucke ich mir das dann in Ruhe an. Ja. Wir machen jetzt aber erstmal, die Folge wird jetzt erstmal kommen und dann wahrscheinlich ein paar Tage später werde ich...
Die Welt ohne Internet.
Die Welt ohne Internet wird dann irgendwann aufploppen bei euch. Ich fand es unterhaltsam. Hat ja irgendwie im weitesten Sinne auch was mit Countdown
zu tun. Also in dem Fall hat es hat auf jeden Fall ziemlich viel mit Weltraum zu tun. Also die erste Folge auf jeden Fall. Die zweite Folge wird zumindest mit ein bisschen Weltraum auch nochmal anfangen. Ist noch nicht eingesprochen, das wird irgendwie noch kommen, aber ich plane da ein bisschen was, das zumindest so ein kleines bisschen weltraumartig noch mit am Anfang ist.
Wir werden dann halt sehen, ob wir dann umziehen oder ob wir den jetzt einfach benutzen. Weil es ist natürlich auch immer mit nochmal. Du musst das halt komplett neu aufbauen, dann, also musst du diesen neuen Feed dann irgendwie. Und dann ist dann natürlich auch nochmal so eine Sache, dass man dann viel, viel härter dranbleiben muss, als ich meine, jetzt schaffen wir es ja irgendwie so zwischen so anderthalb Monaten, zwei Monate, das irgendwie zu machen. Gut, wenn du jetzt alleine was einsprichst, kannst du es jederzeit natürlich machen. So. Ja. Also hier ist es ja immer der Dialog, der und auch das physische Zusammenkommen, was manchmal einfach schwierig ist, die Termine zu finden. Aber ich bin auf jeden Fall dafür, das erstmal in dem Feed zu machen. Das könnte ja dann trotzdem, wenn ihr jetzt sagt, das wäre vielleicht was für einen Freund oder Freundin oder Bekanntenkreis, irgendwie was, die jetzt vielleicht mit Raumfahrt gar nicht so viel zu tun haben, aber sicher eher für, sag mal, das, was Frank da erzählt, also die Geschichte der Welt erinnert aus dem eigenen Kopf heraus, dann kann man das ja trotzdem weiterempfehlen entsprechend.
Ja, war ursprünglich geplant als die Welt ohne Chat-GDP. Das war letztes Jahr noch der Arbeitstitel. Aber dann fiel das Internet aus und ich dachte mir, hey, ich habe einen Anlass und das ist auch gleich ein guter Titel. Und ich meine, klar, das Ganze läuft nicht ohne Schummeln ab letzten Endes, weil ich bin nicht aus der Welt. Das Internet existiert und ich interessiere mich einfach so für die Welt und auch für Weltgeschichte und alles Mögliche und lese da natürlich zwischendurch auch noch irgendwas anderes. Aber wenn ich da aufnehme, dann sitze ich tatsächlich einfach da und habe mir irgendwas überlegt, wohin es ungefähr gehen wird und dann sage ich das. Und ich werde das nächste Mal einen Notizzettel daneben legen, damit ich wenigstens weiß, was ich schon alles gesagt habe. sag dann halt was. Und wenn ich merke, okay, jetzt müsste ich mal überlegen, naja gut, dann wird halt die Aufnahme unterbrochen und dann tigere ich ein bisschen durch die Wohnung. Und wenn ich dann wieder weiter weiß, dann sage ich halt, wie es weitergeht.
Ja, vieles, also fast alles hat, soweit wie ich es überschauen konnte, da stimmt, weil ich auch erst vor kurzem Brian Greene bis zum Ende der Zeit gelesen hatte, wo es auch um diese Prinzip die Anfangszeiten des Universums / irgendwann Entwicklung oder Entstehung der Teilchen, Sonne, sonstiges, ne?
Ja.
Da geht, also das war jetzt nicht total irgendwie neben der Spur oder sowas, also ohne eine Fachperson wäre.
Nee, ich versuch's natürlich auch so zu machen, dass ich über Dinge rede, von denen ich ziemlich gut Bescheid weiß, ja. das ist kein Captain Blaubeer-Format. Nee, ich versuche das natürlich schon irgendwie hinzukriegen. Es gibt halt Dinge, von denen ich ziemlich gut weiß, okay, bis dahin geht mein Wissen und dann gehe ich irgendwann so ein, zwei Schritte zurück. Und klar gibt es da Zwischenlücken und manchmal ist da halt irgendwo ein Wissensloch, in das man dann unversehens reintritt und dann ist das halt so, mein Gott.
Ja, es geht ja auch nicht darum, da unfehlbar zu sein, sondern einfach aus der, ich finde das an sich als Projekt nicht schlecht, so aus dem Memorieren heraus einfach mal das, wie man es selbst verstanden hat, zu erzählen.
Ja.
Und das ist jetzt keine religiöse Geschichte, ne, sondern wir bleiben ja an den wissenschaftlichen Fakten.
Ja, ja. Und ja, also weil normalerweise, wenn ich einen Artikel schreibe, wird natürlich recherchiert und dann hält man sich auch dran, dass man versucht, alles nochmal nachzugucken. Und es ist jedes Mal ein Problem, wenn ich Fehler mache, dann liegt es immer daran, ich habe nicht nochmal nachgeguckt. Ja. Bei irgendwie so harten kleinen Fakten und so weiter, das ist immer dasselbe Problem.
Das passiert so schnell, ne? Also da solche Fehler. Das hatte ich jetzt neulich mal, war das der letzte Start von dem Starship? Da habe ich einfach bloß kurz den Start eingegeben und bin dann so auf YouTube, weil ich dann halt irgendwie das, weil ich ja nicht bei X bin, konnte ich mir das dann nicht angucken und deswegen habe ich es dann bei YouTube gesucht, wo es ja dann von Leuten wieder aufgenommen und nochmal mit reingesetzt wird. So. Und siehe da, der Witz war, dass ich dann das Video mir angeschaut habe und das war zeitkongruent. Es war aber der Start vorher. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, schon wieder dasselbe. Das ist doch, bis ich dann mal gerafft habe, dass ich zufälligerweise jetzt nicht den Live-Feed sehe, sondern die Aufzeichnung des Live-Feeds, wo aber die Zeit, also die war ganz, ganz, ganz minimal variabel. Ich habe durch Zufall genauso eingestartet.
Ja.
Und das war halt, bis ich dann auf den Trichter gekommen bin, das war dann erst, wo wir telefoniert hatten, habe ich gesagt, aber wieso ist denn das schon wieder schiefgegangen? Und du, wieso, was ist denn schiefgegangen? Naja, aber das war doch beim letzten Mal. Und das ist wirklich krass, weil ich nicht einfach nochmal hingeguckt habe, sondern einfach so gespannt war, was als nächstes kommt. So,
ja.
Ne? Und dann.
Also die Fehler, die man macht, sind immer die, wo man sich ganz besonders sicher ist.
Genau. Und das hat mich richtig krass ernüchtert, wo ich dann gesagt habe, wie war meine Wahrnehmung zu dem Zeitpunkt, dass nicht, also diesen simplen Fakt nicht wahrzunehmen.
Ja, so, ne? Das ist, also ich habe das mehr als einmal erlebt, sowas. Und es ist wirklich krass. Und ich habe dann irgendwann auch festgestellt, also das Gefühl dazwischen, dass man komplett richtig liegt und dass man komplett falsch liegt, ist genau das Gleiche. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man merkt, dass es nicht so ist.
Wie war das? Dunning-Kruger?
Ja, okay, mit kleinen Abweichungen, also wenn man wirklich was falsch verstanden hat und irgendwie aus irgendwelchen Gründen eine Motivation hat, dran zu glauben, man merkt das schon. Also man versucht das irgendwie so gedanklich ein bisschen wegzudrücken. Also man versucht auch das Gefühl, dass man es weggedrückt hat, wegzudrücken. Also das auch. Aber wenn man so ein bisschen auf sich achtet, irgendwann merkt man, dass man genau das tut. Und dann kann man anfangen, da in dem Moment dann vorsichtig zu werden. Aber es ist wirklich schwierig, weil es auch eine gewisse Selbstüberwindung ist.
Zum Beispiel auch nicht Mann zu sagen, sondern ich zu sagen. Du hast jetzt die ganze Zeit wieder von Mann gesprochen. Sondern es betraf in dem Fall nur dich.
Ja.
Aber das ist halt auch genauso ein Fakt auch. Also das heißt eben auch wieder nach außen treten, außerhalb. Es ist ganz schwer, über sich und seine eigene Handlungsweise oder Sichtweise irgendwie zu referieren.
Ja.
Und das ist auch so was Typisches, was mir ganz oft passiert, dass ich auch an das Mann falle, um dann trotzdem eine gewisse Distanz dazwischen zu bringen. Wieder so, ne? Und das ist schwierig. Anstatt zu sagen, ich habe das falsch gemacht oder ich habe den Fehler gemacht oder ich war dumm.
Der Witz ist, wenn wir uns jetzt nicht gerade einfach so unterhalten hätten und ich hätte das irgendwie geschrieben oder was weiß ich, dann hätte ich genau den gleichen Gedanken auch gehabt. Verdammt nochmal, ich kann euch ja nicht Mann sagen.
Ja, kannst du natürlich, ne? Das versteht doch jeder, aber es ist halt, natürlich weiß man, dass man
damit sich selbst meint. So ist, bei mir ist es halt wirklich, so läuft das bei mir. Ich habe das halt irgendwann so festgestellt an mir, dass ich versuche halt sowas wegzudrücken. Ich bin relativ überzeugt, dass das bei anderen Leuten so ähnlich ist.
Bei mir ist das auch diese Bestätigungs- Bias da, also dieses
Confirmation Bias.
Dass ich mich gerne bestätigt fühle in dem, dass ich dann vielleicht doch recht haben könnte. Und das ist natürlich nicht meistens nicht der Fall. Oder zumindest liegt irgendwie die Wahrheit dazwischen. Ja. Na gut.
Jo.
Ja, 17. Dezember heute. Wir sehen uns ja schon in 2 Tagen wieder zu meinem Geburtstag. Da machen wir hier ein kleines Glühwein trinken mit ein paar Leuten. Und bis dahin wird sicherlich die Folge auch online sein. Ich guck mal, dass ich das heute Abend irgendwie schaffe. Das andere, das schickst du mir jetzt irgendwann die Tage nochmal oder bringst es mir auf eine Festplatte mit, sodass ich es mir nochmal anschauen kann. Ja. Und dann wird das wahrscheinlich
auch bis Jahresende. Ich werde dir das schicken. Es ist nicht so wahnsinnig viel. Es ist nur viel, wenn man kein Festnetz-Internet hat und ein begrenztes Kontingent auf dem Handy. Ja.
Also das, da könnt ihr dann auch mal schauen. Das könnte dann durchaus noch, das, also sehr sicher, dass das dieses Jahr dann noch kommt.
Ja, aber weil, wo wir von dem Mann sprechen, bei Artikeln habe ich bei Golem am Anfang sehr viel Mann benutzt, als ich die geschrieben habe. Und der Typ, der mich dann darauf hingewiesen hat, ey, du, hör mal auf, Mann zu schreiben, das war Werner Bluter, der ist unser Technikredakteur gewesen. Und der hat jetzt gekündigt.
Der hat gekündigt, deswegen sind von ihm gar keine Artikel mehr zu sehen.
Ja. Der hat gekündigt, Golem ist tatsächlich auf der Suche nach einem Technikredakteur für praktisch Vollzeit. Ich werde das wahrscheinlich nicht machen, weil ich Vollzeit kriege ich auch gesundheitlich gerade überhaupt nicht hin.
Ich bin leider kein Printjournalist.
Ja, aber der hat mir beigebracht, ey, du, nicht Mann schreiben. Und es war der Wahnsinn. Also ich habe teilweise Artikel abgegeben, wo ich mir gedacht hatte, okay, ich habe es 2-3 Mal benutzt. Steuerung F finden 17 Mal. 17 Mal in diesem Scheißartikel. Es ist
aber eine ganz normale, das ist wirklich so eine Entrückung und das stellst du vor allen Dingen fest, wenn du, oder ich habe das festgestellt, das ist auch schon wieder so ein Ding, ich habe das festgestellt, wenn ich so bestimmte Dokus höre, also meistens dann eben Audiogeschichten, wo Menschen über politische Aspekte zum Beispiel sprechen, also gerade im Osten oder sowas halt, also sehr viel im Osten, und dann über irgendetwas, was vielleicht nicht ganz so konform ist, dass sie sofort in diese dritte Person fallen, dieses Mann.
Deswegen, man darf sowas ja nicht sagen.
Genau, und bedeutet immer so eine Entrückung. Also sie nehmen die Gesamtverantwortung für ihre Aussage, die ja augenscheinlich ihre Meinung ist, nicht wahr. Und das ist, glaube ich, wirklich auch ein ganz großes Problem, weil sobald ich sage und ich bin, keine Ahnung, gegen das und das und das und das oder für das und das und das, dann lege ich mich da fest. Sage ich Mann, kann ich auch jemand anders meinen. Ne? Und, oder jemand aus meiner Gruppe, meinem Dorf, aus meiner Stadt.
Da so. Muss Mann sich verteidigen. Und in dem Fall ist das Mann, glaube ich, gerechtfertigt. Wenn man ich sagt, muss Mann sich verteidigen können. Oder zumindest irgendwie den Standpunkt irgendwie begründen können. Ja. Man macht sich halt dann angreifbar.
Na gut.
Ja. Naja, gut. Wie auch immer.
Es wird jetzt dunkel, es ist halb drei.
Ja, Dunkelflaute, ne?
Ja. Na gut. Neues Thema,
Wir sind etwas politisch abgeglitten, aber es sind politische Zeiten, was soll ich sagen. Auf jeden Fall. Das sind die Dinge, die mir auch einfach sehr durch den Kopf gegangen sind in letzter Zeit und ich fürchte, das wird auch eher mehr als weniger werden, weil die Entwicklung geht genau in die Richtung.
Da bin ich auch ziemlich sicher. Dann wünsche ich euch allen da draußen
Was übrigens nicht heißt, dass jetzt der Countdown-Podcast komplett politisch wird.
Nein.
Ich wollte nur sagen, dass das irgendwie es platzte irgendwie aus mir heraus.
So, nochmal. Also, ich wünsche euch da draußen dann auf jeden Fall schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Und dann, wie gesagt, bekommt ihr jetzt ein bisschen was noch und dann, wie das dann nächstes Jahr ob wir das dann erst wieder im Februar schaffen, das werden wir halt sehen, das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung.
Ja, es wird schon klappen. Wir hören uns wieder.
Auf jeden Fall.
Tschüss. Tschüss.